und herzlich willkommen zurück zum Kontextur Podcast. Eine neue Episode ist raus und dazu begrüßen wir euch jetzt. Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner wie immer. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady tun. Und alle weiteren Infos und Links, wo, was und wie, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt los geht's! Guten Morgen, Katharina.
Hallo, Angelika.
Wir sitzen in Venedig. Es ist Samstagmorgen, 10.37 Uhr. Im Hauptgelände wird wahrscheinlich gerade der Goldene Löwe der Biennale verliehen. Und wir sprechen heute über unsere letzten 3 Tage am Gelände. Wie wir das schon letztes Jahr gemacht haben, gibt es auch dieses Jahr wieder ein Special Reporting Podcast von der Biennale von Kontextur. Also willkommen und herzlichen Dank fürs Einschalten.
Ja, ist tatsächlich schon 2 Jahre her, dass wir das gemacht haben, ne? 2023, die Zeit fliegt. Ich war jetzt tatsächlich, ist das meine 4. Biennale überhaupt, auch die 4. Biennale in Folge. Wie ist es bei dir?
Ich war auch die letzten 4 Biennalen hier auf jeden Fall und war aber davor schon mal zum Opening mit der Uni. Also es ist irgendwie 5. oder 6. oder so, aber der richtige Flow ist erst so die letzten paar Jahre reingekommen, würde ich sagen.
Ich denke auch jedes Mal wieder, ach komm, diesmal skippe ich's und dann ist man doch wieder hier und es ist ja wirklich, ja, es ist schon einmalig. Also ich finde es vor allem, abgesehen jetzt von den ganzen inhaltlichen Beiträgen, von denen es ja jede Ausgabe mehr zu geben scheint, und ich hatte das, glaube ich, noch nie wie in dieser Ausgabe, dass man das Gefühl hat, man war 3 Tage nonstop unterwegs, hat aber kaum was gesehen. Aber ich finde es interessant, wie diese ganzen Zirkel, diese Zirkel, die man hier beobachten kann. Also klar, die deutschen Zirkel sind für uns natürlich auch präsent, aber auch jedes Land hat die ja. Wie die so funktionieren, wie die sich so über die Stadt bewegen, wo man die dann immer wieder trifft. Also
ja, die sogenannten Bubbles sind auf jeden Fall stark oder sehr stark ablesbar. Ich glaube, oder was für mich schon spannend ist, dass wir uns ja, oder ich zumindest, für mich, glaube ich, kann ich das so sagen, dass ich mich ja so in mehreren bewege. Also bin schon immer noch verbunden, auch recht stark mit den Österreichern. Ich treffe hier immer auf der Biennale Freunde, die mit mir in Graz studiert haben, und dann so die österreichische Bubble auch und inzwischen auch die Schweizer Bubble, die mir sehr gut vertraut ist. Und es ist schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese 3 Gruppen dann auch agieren. Und du hast es, glaube ich, eh gestern gesagt, als wir so ein bisschen unterwegs waren. Es ist schon auch erstaunlich, wie sehr die Länder in Anführungszeichen abhängen gemeinsam oder zusammenhängen. Also es gibt nur wenige Momente, oft sind es dann tatsächlich die Partys, wenn sie einigermaßen offen sind, wo diese festgelegten Gruppen sich so ein bisschen aufbrechen. Das fand ich tatsächlich gestern ganz schön. Wir waren auf der dänischen Party und da hat sich's ganz gut durchgemischt. Also zum Schluss, als die Schlange zu lang wurde und man nicht mehr rein konnte, gab es auf jeden Fall ein gutes Mischmasch innen als auch draußen vor der Tür, wo dann noch alle irgendwie so geschaut haben, kann ich jetzt noch reinkommen oder gehen wir jetzt weiter zur nächsten Bar. Da hat sich's ganz gut gemischt.
Ja, und es gibt halt auch immer so ein bisschen unsichtbare, aber doch spürbare Hierarchien, ne? Also wer ist wo eingeladen, wer steht wo auf der Liste, wer muss irgendwo sich bemühen oder reinquetschen oder reindrängeln oder reinnörgeln. Also wir hatten ja diesmal tatsächlich, genau wie letztes Mal, auch das große Glück, dass wir auch schon am Mittwoch aufs Gelände konnten, wo es einfach noch total leer ist und wo man einfach auch noch was machen kann, sprechen kann, sich frei bewegen kann. Und ich habe auch sofort bei Instagram so Nachrichten, was, du bist schon Mittwoch da? Na, das darf ja auch nicht jeder. Und ich finde, das ist schon auch immer ein Teil der Biennale, dass man ständig damit beschäftigt ist, zu organisieren, dass man irgendwo rein darf und irgendwo mitmachen darf. Und
ja, die Zirkel der Exklusivität sind natürlich sehr eng. Also ich meine, das ist, was wir machen, ist, glaube ich, so Mittelfeld in Anführungszeichen. Wir haben da auch schon drüber geredet. Ne? Also es gibt dann nochmal so eine Regel der Stars und oder der Leute, die so bekannt sind, die dann natürlich nur mehr so ganz exklusive Events haben. Es gibt ja dann auch noch mal so privatere Essen, ne? Also die Partys sind das eine, aber das eigentlich Interessantere, das sind ja die ganzen Backdoor, man ist verabredet und geht dann noch essen und oder irgendwelche ausgewählten Gespräche, wo man dann so überhaupt gar nicht reinkommt. Ja, ich fand tatsächlich, es hat sich so ein bisschen verschoben zu vor 2 Jahren. Die Deutschen hatten damals ja eine offene Party, einen Stadtfest. Das gab es dieses Jahr so fast nicht. Die dänische Party war am Anfang offen, da waren auch alle, man konnte so easy rein und raus. Es war auch in einem linken Zentrum. Es war so angehaucht, aber bei allen anderen oder nein, das ist jetzt falsch, weil ich weiß nicht, wir waren nicht bei allen anderen Partys. Aber bei sehr vielen anderen merkt man, dass die Einlassbedingungen restriktiver werden, weil auch die Budgets enger werden. Also es haben auch mehrere gesagt, so ja, boah, hey, also die Party ist viel kleiner, weil Budget ist einfach nicht so groß. Und das ist auch ein Thema, dass wir, also nicht das Budget per se, aber die Setzung durch den Geldgeber in Anführungszeichen ist auch was. Wir werden ja auch gleich noch Stimmen hören von anderen, von Kuratorinnen und Kuratoren mitunter, wo einfach ganz klar sich auch Bedingungen geändert haben. Und ich bin sehr gespannt, wie das auch weitergeht, weil es natürlich schon, also das Thema Exklusivität ist natürlich auch ein Attraktivitätsfaktor, ne? Wie du das vorher auch gesagt hast, wenn man es dann geschafft hat, dann ist man so mega happy, wow, man ist jetzt da auch auf der Party. Gleichzeitig schließt natürlich aber auch sehr viel aus, ne? Gerade so offeneren Austausch. Und ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, sicher schon 6 oder 8 Jahre her, als es in der Via Garibaldi ein großes Fest gab. Belgien, Spanien und Niederlande, glaube ich, hatten da ein gemeinsames Fest. Und das fand ich halt mega toll, weil einfach alle irgendwie in dieser Straße waren und man einfach gemeinsam sein konnte und so voll viele Leute getroffen hat. Das, was für mich eigentlich hier der wichtigste Punkt ist, tatsächlich halt Leute zu treffen, die man so nicht sieht oder wo man einfach nicht schafft, wenn man mal in der Stadt zu Besuch ist, die zu sehen. Und auf der Biennale hat man halt wirklich die Chance, Leute, die man seit 2 Jahren nicht gesehen hat, endlich wieder zu treffen.
Ja, ich habe auch tatsächlich ein paar Leute gesehen, die ich seit 15 Jahren oder 10 Jahren nicht gesehen habe. Und man hat zwischendurch so ein ganz anderes Leben gelebt. Und dann konnte man sich aber kurz updaten. Und das waren für mich auch wieder die wichtigsten Momente. Vielleicht schauen wir jetzt mal inhaltlich, was wir so beobachtet haben. Ich habe schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich immer nur in einigen Stellen reingeschnitten, reingeguckt und dann auch wieder raus. Also ich habe gerade überhaupt nicht das Gefühl, dass ich die ganze Biennale verarbeiten konnte, weil es ist ja immer so, es gibt ja die Giardini, da sind die festen Länderpavillons, dann gibt es im Arsenale, das ist diesmal auch unterschiedlich gewesen, weil die Hauptausstellung, also die von dem Kurator ja diesmal Carlo Ratti verantwortet wurde, die den Namen trägt Intelligence, Natural Artificial Collective. Carlo Ratti ist ein Architekt, Urbanist, Stadtplaner, ein Italiener, der hat sein Büro, wie heißt es, Carlo Ratti Associati, und ist aber eben auch am MIT und leitet da das Sensible City Lab. Und ich habe auf seiner Webseite gelesen, er ist einer der 10 most cited scholars in the urban planning. Also auch, würde ich sagen, eine spezielle Persönlichkeit. Also die Leute, die ihn hier gesehen haben, beobachtet haben, waren immer so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen erratisch die ganze Zeit unterwegs. Genau. Und es ist diesmal so, dass die Hauptausstellung, die ja immer vom Kurator kommt, die in dem Biennale-Pavillon, in den Giardini normalerweise ist, die ist diesmal nicht dort, weil das nämlich under construction ist und die ist mit in die Arsenale.
Also normalerweise ist es in beiden Gebäuden und
Ja.
dieses Mal haben sie es ein bisschen zusammengeschoben, obwohl ich für mich, also ich finde, es hat nicht so viel Unterschied gemacht. Also für mich ist einfach nur der Hauptpavillon gefühlt weggefallen und die Arsenale waren halt einfach bummvoll. Aber da kommen wir sicher gleich nochmal.
Ja, wie hast du sonst so dieses Thema sich widerspiegeln sehen? Also in dem Arsenale war ja so ein bisschen, also alle haben gesagt, hast du schon die Roboter gesehen? Hast du schon die Person gesehen, die neben dem Roboter arbeitet und mit dem Roboter so im Battle ist?
Also man redet ja auch auf der Biennale mit Leuten und fragt dann immer so, ja, und wie hast du es gefunden im Arsenale und wie findest du die Giardini? Und die Die einprägendste Bemerkung, die mir hängen geblieben ist von jemandem, mit dem ich dazu gesprochen habe, war, oh, it's techno hell. Also, wie du sagst, es gab sehr viele Roboter und das, also ne, so ein techno-optimistischer Zugang zum Thema Architektur ganz grundsätzlich. Das war aber auch schon klar, als Kalorati ausgewählt wurde. Es gab ja einen Wechsel an der Spitze der Biennale Überorganisation, also quasi der Überkuration und auch der Organisation, die auswählt, wer kann denn überhaupt die Hauptausstellung kuratieren? Und als diesen Wechsel gab hin zu einem als rechts wahrgenommenen Kurator in Anführungszeichen, also es gab schon bevor Kalorati gewählt wurde zum Kurator einiges an in Anführungszeichen Verwerfungen. Die Meloni-Regierung hat im Rahmen einer ja, kulturellen Umstrukturierung, wenn man es jetzt ganz so wild sagen möchte, die Spitze der Biennale ausgewechselt und Pietrangelo Buttafuoco eingesetzt, der als ja, Right-Wing-Director vom Guardian bezeichnet wird. Und das hat natürlich schon, also da gab es auch kurz mal so Aufregung drumherum. Ich weiß es auch, wir haben darüber gesprochen, als das passiert ist. Und auch, wir haben da auch drüber gesprochen, was das heißt für dann die kuratorische Besetzung. Weil natürlich Kultur immer ein Spiegel von politischen Bedingungen ist oder zumindest bei so großen Events immer die Frage ist, was ist das für eine politische Einbettung beziehungsweise Kultur verwendet wird, um gewisse ja, politische Ziele entweder zu erlauben, zu pushen, wie auch immer. Und die Wahl von Kalorati wurde schon auch durchaus von der progressiven Bubble, vor allem von einer Bubble, die nach Leslie Loco ja eindeutig gestärkt war, kritisch begleitet, würde ich sagen. Und die Wahrnehmung von Kalorati war von zu Beginn an Techno-Optimist. Also das MIT steht ja auch für diese Technologienähe oder hat die einfach und die machen ja auch viel in die Richtung, also auch die ganzen die Robotik-Sachen, da gibt es auch super eine starke Abteilung am MIT. Also es war schon ungefähr klar, in welche Richtung es gehen wird und dass natürlich dann eine Szene, die ja gerade noch Leslie Loco gefeiert hat, nicht so begeistert ist über diesen neuen Zugang, war auch aufgelegt oder war auf jeden Fall klar. Also das hat mich nicht überrascht, die Stimmen, die das zu mir gesagt haben oder die sehr in Anführungszeichen negativ oder entrüstet waren, das war nicht unerwartet. Ich glaube, für dich genauso wenig.
Ja, und auch das gehört für mich ein bisschen auch zur Biennale Folklore. Also wenn man sich zwischendurch mal irgendwo hinsetzt und dann so lauscht in den Sprachen, in denen ich es jetzt auch verstehe, Deutsch und Englisch, hört man ganz viele Leute immer so motzen und nörgeln und vielleicht auch, ach, früher war es besser und na, das fand ich jetzt halt überhaupt nicht. Also so dieses so Beschweren, während man noch, dieses Beschweren, während man noch da ist, das ist für mich auch so klassisch Biennale. Er hat es ja nicht so gemacht, dass er von vornherein Leute ausgesucht hat und eingeladen hat, sondern hat einen großen Open Call lanciert, so wie er das selbst beschreibt, to create a networked superorganism. Aber da gibt es jetzt halt gerade auch schon einzelne Berichte, dass so viele Leute dabei sind, so viele Leute eingeladen sind, dass es erstmal kaum gar nicht mehr eine richtige Qualitätssicherung gibt und dass auch wieder mit den Leuten nicht unbedingt respektvoll umgegangen ist. Das hatte auch gerade Ollie Rainwright ja in seiner Story, dass plötzlich Installationen umgeschoben werden, abgenommen werden. Also
das kann ich so auch bestätigen. Also wir haben auf der Arsenale auch mit ein paar Leuten gesprochen, die selbst auch ausstellen. Die meinen so, ja, also es hat einfach hier niemand wirklich mit uns gesprochen. Und man war halt dann so ein Teil, so ein mini kleiner Teil, der da auch ist. Aber wo genau wir hängen und wie das gehen soll, das vor 3 Tagen wusste das noch niemand genauso. Und das ist schon, also I don't know, finde ich schon krass, weil das für die Leute, die ausstellen, das ist ja schon irgendwie so ein big moment. Ich habe auch von ein paar so, also ne, man hört ja dann auch so Gespräche mit, die so neben einem Kommentare, die da so fallen. Und es haben ein paar böse Stimmen auch so gesagt, ne, was ist denn das hier für eine Schülerausstellung? Ne? Also so im Sinne von, es gibt halt so eine große Masse, hat überhaupt jemand geschaut, was da alles gezeigt wird? Also ich glaube, dass für viele, und das finde ich dann auch immer in der Kommentierung tatsächlich recht schwierig, dadurch, dass es halt so eine hohe Menge gibt und dann auch nur so ein, also Ollie Wainwright schreibt das auch im Artikel, wenn man es runterrechnet, auf wie viel Blick- und Sehzeit man hat pro Beitrag, dann ist man bei ein paar Sekunden quasi. Also man kann es einfach auch gar nicht mehr aufnehmen. Also und dann beurteilt man halt Qualität im Rush durch die Ausstellung, weil es einfach auch so viel ist. Und ich wünsche mir tatsächlich für die nächste Biennale vielleicht so eine bewusstere Kuration und schon eine größere Auswahl. Also was, ich glaube aber, dass das schon irgendwie Rattis Konzept auch war, na, diese Idee, so stark diese multiplen Lösungen zu zeigen, dass man quasi so das Gefühl hat, es gibt halt total viele Lösungen. Also ich glaube, das war schon eine bewusste Entscheidung, so viel zu zeigen, um irgendwie so eine positive Vision hinzukriegen. Egal, ob man das jetzt gut heißt oder nicht. Ich würde eher sagen, mich hat das überfordert und ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so ein bisschen zu positiv gezeichnet, weil viele äußere Umstände sich auch gar nicht richtig abzeichnen in den Vorschlägen, die es halt so gibt, ne? Also die Lösungsebene, und das hat er auch in der Pressekonferenz vor der Eröffnung, also weit vor, ein paar Monate vor der Eröffnung gibt es immer so eine Pressekonferenz, und da hatte das ja auch gesagt, es geht quasi nicht um die Root Causes, sondern es geht quasi darum, die Probleme, die entstehen durch die Klimakrise, aktiv zu bearbeiten. Das heißt, man entzieht sich ja auch jeglicher politische, in Anführungszeichen, Umstände, die dazu geführt haben, dass wir in der Klimakrise sind, und sagen halt, okay, was auch immer, wir akzeptieren jetzt einfach, wir sitzen in der Scheiße, in Anführungszeichen, wir arbeiten quasi am Problem, ohne uns damit zu beschäftigen, was ist eigentlich die Hintergrundfolie der Problematik. Und das ist für mich als Zugang, finde ich das schwierig, weil man natürlich nur so an der Oberfläche kratzt.
Ja, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dieses Konzept der Adaptation instead of Mitigation. Und natürlich spiegelt das aber ja auch wieder zurück, die ganzen gescheiterten Prozesse und Institutionen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, also Austritte aus dem Klimaabkommen, dass die Gradziele gerissen wurden. Oder, also wir haben auch hier gehört, nicht alle sind negativ, aber so allgemein gibt es, glaube ich, einen Vertrauensverlust in die Institutionen und die Prozesse, die versucht haben, also den Temperaturanstieg zu verhindern, ne? Also dass man sagt, das ist, it is not working. Wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir das bearbeiten, was halt jetzt passiert, also Extremwettersituation, Hitze. Und da sind wir dann vielleicht auch bald schon beim deutschen Beitrag.
Ich kann vielleicht einmal noch kurz reinspringen und sagen, wie wir jetzt mit euch durch die Beiträge gehen. Wir haben es dieses Mal so gemacht, Katharina hatte schon gesagt, wir waren am Mittwoch da, um längere Aufnahmen zu machen, und haben dann noch 2, 3 kleinere Stimmen eingefangen. Es sind ein paar weniger Stimmen als beim letzten Mal, glaube ich, beziehungsweise weniger dafür, aber länger und ausführlicher. Und wir haben angefangen mit den Leuten, die in den Giardini ausstellen. Und da ist es ja in der Regel so, dass die Kuration schon vor der Bekanntgabe des offiziellen Themas erfolgt. Aber man sieht natürlich, also die Biennale ist ja immer ein Spiegel des Diskurses in a way. Und man sieht natürlich, dass Grundthemen immer wieder kommen. Und wir haben natürlich eine Vorauswahl getroffen, ohne zu wissen, was erwartet uns dann genau in den Pavillons. Und finde aber, also ich finde, dass, wenn man nachträglich draufblickt, die 3 Pavillons, der Deutsche, der Schweizer und der Dänische, mit denen wir ausführlicher gesprochen haben, ganz gute Spiegel für so Kernthemen sind, die passieren. Auf der einen Seite der deutsche Pavillon mit dem Thema Stresstest und Hitze. Also Katharina hat schon die perfekte Überleitung gemacht, da gehen wir jetzt gleich rein. Sören Bielmann dann mit einem, ja, klassischen Material- und Umbauthema, die im dänischen Pavillon den Umbau gemacht haben, und dann der Schweizer Pavillon, der irgendwie so eine ganz interessante Sonderstellung einnimmt, mit Annex, dem Frauenkollektiv, die in den Giacometti-Pavillon der Schweizer einen zweiten Pavillon eingeführt haben und sich mit dem Thema Frauen in der Architektur, Care-Arbeit und Labor beschäftigen, was eine ganz interessante Mischung ist und auch reflektiert, wie die große Ausstellung sich in einer Art und Weise zusammensetzt oder Motive bringt, die man sehr viel wieder sieht. Und mit den Motiven würde ich den Ball zurückgeben an Katharina. Das Motiv Hitze und Wärme und Scan kam ganz extrem vor, genauso wie die Frage der Hitze und wie man kühlt. Du hast die Contribution des deutschen Pavillons mit eingefädelt. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, in mehr Detail, als ich jetzt gerade gemacht habe, was passiert denn so oder was ist im deutschen Pavillon so passiert?
Der deutsche Pavillon beschäftigt sich mit Stress und De-Stress. Und wer den deutschen Pavillon vielleicht von der Anlage kennt, ist es ja so ein klassizistischer, achsensymmetrischer Bau. Und man kommt rein, man sieht eine Plastik- oder eine Bildhauerarbeit. Die Glocke, die ist der Warnschlag, die soll warnen und mahnen. Und dann kommt man rein, es ist ziemlich dunkel. Es ist eine riesige Videoinstallation aufgebaut und ich glaube auch je nachdem, in welchem Moment des Loops man reinkommt, hat man auch eine andere Atmosphäre. Also teilweise sind so schnelle Bildwechsel, teilweise sind aber auch große Karten und dann gibt es Opernmusik. Also für deutsche Verhältnisse fand ich das dann doch recht opulent. Teilweise. Und dann hat man also rechts in den Räumen die Folgen, ist der Stress und auf der linken Seite ist der De-Stress. Und zwar haben die sich das so gedacht, dass jeweils die vorgelagerten Räume sind die Fühlräume oder die immersiven Räume und dahinter liegen dann immer noch die Wissensräume, wo man etwas lernt. Und da haben wir jetzt auch mit Elisabeth drüber gesprochen, was passiert, wenn man nicht hören will, sondern fühlen muss.
Wir haben uns vorgenommen, das, was auf uns zukommt in der Erhitzung der Stadt, spürbar zu machen. Den Stresstest, den wir durch Hitze, Stress in dem spürbaren Bereich, in dem wir Menschen uns aufhalten, also im öffentlichen Raum, dass wir ihn begreifbar machen. Diesen Stress, der auf uns zukommt, der auch dazu führt, dass wir mehr Hitzetote in den Städten haben werden, der unser komplettes soziales Leben umstrukturieren wird, weil es eben Bereiche geben wird in Städten, die wir nicht mehr bespielen können tagsüber und die vielleicht auch nachts gespeicherte Wärme wieder abgeben.
In der Vorstellung hatte ja auch Carlo Ratti beschrieben, dass es einen Übergang geben muss von dem Konzept der Mitigation zur Adaptation, also von der Verhinderung, dass wir also den Temperaturanstieg bekommen, zu okay, es ist klar, wir schaffen es wahrscheinlich nicht, den so zu begrenzen, sondern wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, wie können wir unsere Städte, unsere Lebensweisen adaptieren. Hat das auch eine Rolle gespielt und wie begegnet ihr dem übergreifenden Thema der Intelligence?
Also wir haben, das Thema war noch nicht bekannt, das kann ich auch sagen. Das Thema von Carlo Ratti kam danach. Deutschland hatte sich vorher schon für uns entschieden und das war natürlich ganz gut, weil es super passt. Also wir reden nicht mehr von, dass wir das Klima aufhalten können. Es geht darum, Resilienzen zu schaffen in der Stadt, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und wir müssen jetzt handeln, weil alle Bäume, die wir jetzt setzen, ihre wahre Wirkung vielleicht in 20, 25 Jahren auch erst entfalten. Also von daher, weil der Baum ist ein wesentliches Merkmal, die Stadt zu optimieren. Also es geht wirklich darum zu sagen, wie kann Stadtumbau funktionieren? Wir können auch Flächen entsiegeln. Das können wir jetzt machen und das müssen wir auch jetzt machen, sonst sind wir eben auch nicht davor gewappnet, diese Umstellung, diese Herausforderung zu schaffen. Deshalb zeigen wir diese Beispiele auch und das ist eine Kategorie in unserem Film. Wir zeigen ja die guten Beispiele aus Europa in einem Film. Dort ist eine Kategorie die Transformation. Dort zeigen wir transformierte Areale, die eben beispielhaft gute Freiräume, aber auch gute Fassadenbegrünung oder eben überhaupt das Thema Grün in der Stadt oder Farbigkeit der Stadt umgesetzt haben. Also diese Anpassungsfähigkeit ist da der Städte, sie muss aber gemacht werden und sie hat Konsequenzen. Sie muss vielleicht auch mal ein Parkplatz verschwinden oder Baum braucht Platz. Muss man sich überlegen, wo sitzt dieser Baum, wie sitzen die Spaten in der Straße, wie können wir das alles kombinieren, unsere gebaute Umwelt anpassungsfähiger zu machen. Die Intelligence ist natürlich so, dass wir, Daniele Santucci und ich, aus der Forschung kommen und wir diese Evidenzen hier schaffen, indem wir auch das Wetter in Venedig die ganze Zeit messen und uns auch die Räume anschauen, wie sie sich verändern, die wir geschaffen haben, um dann auch zu sehen, wie der Stressraum, der ja auch erwärmt wird, vielleicht weniger Energie gebraucht hat, wenn es draußen sowieso schon warm ist. Diese Energie bekommen wir über Photovoltaik. Auch da wollen wir natürlich schauen, welchen Deckungsgrad haben wir erreicht und dann auch eben das Thema des De-Stress, dieser geöffnete Raum mit den Bäumen, wie sich dort das Klima gegenüber dem geheizten Raum, auch wenn er vielleicht mal nicht geheizt ist, entwickeln wird. Also die laufen den ganzen Tag durch, diese Messungen, und das werden wir danach auch auswerten. Es geht darum, gemeinsam jetzt den Tatsachen in die Augen zu sehen und auch diesen Themen eine Wahnsinnspriorität zu geben, so wie wir dem Verkehr in der autogerechten Stadt die Priorität gegeben haben. Ich denke, das ist vorbei. Müssen wir jetzt diesen Themen die höchste Priorität geben, um unseren öffentlichen Raum weiter nutzbar und unser Leben in der Stadt lebenswert zu machen? Das ist ein ganz wesentliches Thema und wir sehen an vielen Stellen, auch in Wettbewerbsauslobungen, auch in Umsetzung von Projekten, dass diese Prioritäten nicht da sind. Und deswegen ist eine kollektive, ein kollektives Miteinander, das wir hier schaffen müssen, als Planende, auch für die Stadtverwaltung, für die Kommunen Prioritäten zu setzen und vielleicht die ein oder andere Schullüftung nicht umzusetzen, sondern dafür den Baum in die Stadt zu geben, weil der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Wir wissen, unseren Kommunen geht es nicht immer unendlich gut finanziell und wir haben sehr lange auf die Energieeffizienz im Winterfall geschaut. Wir müssen jetzt auf den Sommer schauen und auf unseren öffentlichen Raum.
Kannst du noch mal konkret die Maßnahmen benennen, die ihr auch in einem eurer Wissensräume an die Wand gebracht habt, die es gilt umzusetzen, um die Stadt hitzefreundlicher zu gestalten?
Ja, das sind grundsätzlich vier Prinzipien, die sehr lange und sehr traditionell sind und wenn wir uns traditionelle Stadtplanung anschauen, immer umgesetzt wurden. Auch schon in den, oder wir finden diese Themen sehr gut umgesetzt, vor allem in den Ländern, die schon aus sich heraus in einem heißen Klima sind. Die sind natürlich der europäischen Stadt nicht so nah. Wir können aber auch von diesen Städten eben lernen. Und das ist die Verschattung, die ja auch durch Bäume vor allem, also der größte Wirkungsgrad des Stadtbaums ist die Verschattung in die Stadt hinein. Das sind aber auch Sonnensegel, die über Stadtbereiche gespannt werden können. Einen sehr hohen Wirkungsgrad, das würden wir gar nicht so vielleicht immer sehen, haben helle Oberflächen, also die Reflexion der Stadt, der sogenannte Albedo, ist ganz wesentlich für das Thema, dass wir nicht die Wärme erstmal in der Stadt speichern. Wenn dann die Nachttemperaturen sinken, mehr oder weniger, entladen sich diese Speichermassen und führen zu Überhitzung, vor allem in der Nacht. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das dann auch direkt auf den Menschen übergreift, weil die Entlastung nachts nicht mehr kommt, wenn die Stadt nachts heiß bleibt für den menschlichen Körper. Dann haben wir das Thema der Durchwindung, also der Ventilation, das ganz wichtig ist. Und das ist natürlich ein städtebauliches Thema für neue Quartiere, einfacher umzusetzen als für die bestehenden. Aber wir können natürlich auch in Zukunft große Ventilatoren in die Stadt stellen, um nochmal über das Artifizielle zu sprechen. Und die Verdunstung. Also die Verdunstung von Bäumen ist sicherlich wichtig, aber auch Springbrunnen oder das Wasser in der Stadt, wobei natürlich Wasser auch ein sehr gefährdetes Gut ist und da müssen wir gute Konzepte haben, eben dass wir jetzt nicht das eine Problem lösen dadurch, dass wir ein anderes verschärfen. Das ist ja sehr oft so, dass wenn wir sehr monofunktional auf ein Problem draufgehen, dass wir dann an anderer Stelle auch ein großes Problem schaffen.
Der Pavillon arbeitet nicht nur mit Wissensräumen, sondern eben auch mit immersiven Räumen, ganz frei nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen oder wer nicht lesen will, muss fühlen. Was habt ihr da umgesetzt und was habt ihr damit beabsichtigt?
Also wir haben ja auch mit Künstlern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Christoph Brech, der uns geholfen hat, das Thema Klima deutlich zu machen. Also das eine ist das Spürbare und das andere ist das Visuelle. Und das ist ja direkt, wenn man in den Pavillon reinkommt oder wenn man auf ihn zuläuft, sieht man schon das erste Mal eine Klimainstallation auf dem Dach, den sogenannten Schwarm. Ein internationales Zeichen ist die Windhose, die wir von Brücken kennen. Das sind diese Windsäcke in rot-weiß gestreift, die uns die Wind zeigen. Und natürlich, wenn Wind in der Lagune ist, fühlt sich die Lagune besser an im Sommer, als wenn Windstille ist. Also das ist das Thema der Visibility von Klima. Dann haben wir die Glocke im Eingangsbereich, die uns einläutet. Eine Glocke kann Gefahr in einer Kommune verbreiten, also kann auch für die Gefahrenvermittlung da sein. Sie läutet aber auch traditionell die Menschen zusammen in die Kirche. Und sie ist aber auch natürlich da, um uns hier die Besuchenden zusammenzuläuten und auf das aufmerksam zu machen. Wenn man dann den Pavillon betritt, haben wir das Thema des Films genutzt, also das Medium Film, das eben durch das Zeigen von Wärmebildern von Stadtplätzen, die uns in Europa bekannt sind. Zum Beispiel sehen wir dort, wie sich die Akropolis in Athen aufheizt. Wir sehen auch die Nachrichtenschnipsel der letzten Jahre, die sehr deutlich zeigen, dass wir durchaus ein Problem haben, das auch durchaus in die Gesellschaft transportiert wird. Und wir sehen aber auch noch traditionelles Bauen. Also das sind aktuelle Baustellenbilder, wo weiterhin schwarze Oberflächen geschaffen werden, betoniert wird, all diese Themen, die uns betreffen. Also ist auch nochmal das Abholen, vielleicht im negativen Sinn, zu zeigen, ah, das machen wir aber auch immer noch, ne? Dass wir Tiefgaragen betonieren, dass wir der Stadt vielleicht sehr dunkle Oberflächen zur Verfügung stellen, dass wir dem Auto viel Fläche in der Stadt geben. Und dann gibt es am Ende in der Szene 8 die guten Beispiele mit musikalischer Untermauerung, die dann auch eine Erlösung darstellen sollen, weil wir natürlich vorher ganz schön immersiv zeigen, was passiert. Dann gibt es der Pavillon ist ja sehr symmetrisch aufgebaut, was ja auch ein Problem sein kann, muss man ehrlicherweise sagen. Also es ist kein Gebäude, das sich so ganz einfach für eine Ausstellung kuratieren lässt. Und wir haben das aber genommen, um zu zeigen, wir haben zwei baugleiche Räume und der eine wird eben erwärmt, aber auch, wenn er nicht diese Heizplatten nicht ansehen, weil wir vielleicht keinen Strom auf dem Dach erzeugen, wird er sich anders anfühlen, weil ihm jegliche Gutmütigkeit an Speichermassen genommen wurde. Also wir haben die Dämmung wieder verwendet, der Kunstbiennale, deswegen sitzt er auch dort. Wir haben den Teppichboden reingelegt und wir haben dem Raum keine Durchlüftung gegeben. Gegenüberliegend gespiegelt, der Raum ist oben offen, die Fenster sind raus aus dem Pavillon und wir haben dort Bäume implementiert, die eben auch einen Luftzug dann nach unten transportieren und es sind jegliche Speichermassen, der Boden und die Wände klimawirksam in diesem Raum, sodass er sich per se anders anfühlt, auch wenn der andere Raum mal nicht geheizt sein wird. Und das wird man spüren. Und man sieht in dem Stressraum durch eine Wärmebildkamera auch, dass wir in vielen Bereichen, wenn die Sonne, die wir nachsimulieren mit Heizstrahlplatten, die Sonne vom Himmel strahlt, wie sehr unser Kopf angestrahlt wird. Und der Kopf ist ein wesentlicher Wärmetransporteur des Menschen nach außen, um unsere Wärme, die wir durch unseren Energieverbrennungsprozess im Körper eben abgeben müssen, dass wir sie nicht mehr unbedingt über den Kopf wegbekommen. Und das ist natürlich ein wesentliches Thema, dass wir dann versuchen, dass die Adern größer werden, der Blutfluss erstmal steigt, um unsere Wärme irgendwie wegzubekommen über den ganzen Körper. Und das ist ja das, was am Ende die kardiologischen Probleme bringt.
Ihr habt das vorher jetzt gerade so sinnbildlich gesagt, ne? Wer nicht hören will, muss fühlen. Wir haben das ja auch in der Bundestagswahl gesehen. Es gab kein größeres Klima-Zwischenkommen. Also alles ist schon lange vergessen, die Fluten im Ahrtal und so weiter. Das heißt, die Klimafrage war gar nicht präsent. Ihr macht es hier ja spürbar, aber auch das ist ein Moment. Man kennt auch dieses Bild vom Frosch im siedenden Wasser. Na, es wird immer heißer, aber man merkt eigentlich gar nicht, das, was ihr hier macht, in einem Punkt, dass es immer heißer wird. Wie geht ihr mit dieser Spannung um, dass eben gerade nichts passiert, weil es nicht spürbar genug ist und ihr jetzt aber quasi diese Spürbarkeit als so ein Thema habt? Also war das auch ein Thema in der Kuration?
Das war gar nicht ein Thema, sondern das war das Thema, sich damit zu bewerben, weil es mich in der Praxis und Daniele in der Forschung und wir beide sind ja gestartet am Anfang in dem Bewerbungsprozess, so genervt hat, dass wir all dieses Wissen kennen aus den Universitäten, aus Klimaberichten der Bundesrepublik, auch die durch die Regierungen erarbeitet wurden, die sehr gut sind. Wir haben sehr gutes Wissen und Material. Und trotzdem sitzen wir in vielen Wettbewerbsjurys, sitzen wir in vielen Forschungsgremien und es wird einfach immer weiter so gemacht, wie wir das kennen. Und das ist eben das, wie kriegen wir das umgesetzt? Und deswegen war uns das so wichtig, sich damit zu bewerben, das auch zu zeigen. Und wir fanden, nachdem es ja eher ein Freiraum- und öffentlicher Raumthema ist und kein Architekturthema im Hochbausinn, schon sehr mutig, dass die Jury für den Bund dieses Thema ausgewählt hat. Und wir sind auch schon mit den immersiven Themen in die Bewerbung gegangen. Also es ging immer um das Fühlen, es ging immer um den Stresstest des Fühlens, auch im Pavillon. Wir haben gesagt, die Architektur steht unter Druck, die Planenden stehen unter Druck und wir setzen auch den Pavillon unter Druck. Das war eigentlich so der Dreiklang, mit dem wir tatsächlich in die erste Bewerbung gestartet sind. Und wir hoffen natürlich mit unserem Call to Action, wir haben ja schon sehr viele Büros jetzt in diesen Call mit reingenommen, die uns tollerweise ihre Projekte zur Verfügung gestellt haben mit Videos und Bildern, die in den Film eingearbeitet wurden und die auch namentlich alle dort stehen, dass wir noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen, dem Commitment beizutreten. Und das andere ist, dass eben unsere Wissensräume helfen sollen, dass wir auch nochmal den Maßstab sehen. Also dass wir wirklich maßstabsgetreu technische Zeichnungen gemacht haben. Vielleicht helfen sie.
Die Biennale ist ja auch eine Veranstaltung für Zivilgesellschaft im besten Fall. Was wünscht ihr euch denn von der Zivilgesellschaft? Also was kann man vielleicht eben auch gerade nicht aus der Planerperspektive tun, sondern als engagierte Öffentlichkeit?
Auch das ist im Film ein Thema, dass wir eben Initiativen angeschrieben haben, die uns auch Bildmaterial geschickt haben, wie sie in der urbanen Stadt Gärten schaffen, wie sie entsiegeln selber. Und das ist eben auch in dem Call to Action dabei im Film. Und ich denke, dass diese Frage oder dieses Spürbarmachen im Kleinen, jeder, der in den Pavillon reinkommt, hoffen wir, dass er im Film und auch in den Räumen eben erkennt, dass diese Problematik da ist und jeder an seiner Wirkstelle, weil es ist Collective, entsprechend des Themas von Calorati, es ist eine gemeinsame Aufgabe und nur wenn alle dran denken und es alle als Prioritäten setzen, werden wir auch weiterkommen an der Stelle.
Vielleicht nochmal persönlich, wie war für dich so das letzte Jahr als Co-Kuratorin des Deutschen Pavillons zusammen mit einem tollen Team, mit ganz vielen involvierten Leuten? Willst du nochmal kurz mit uns teilen?
Der Ritt ist lang und heftig und es gab sehr viele Nachtschichten. Ich habe mich zwischendrin gefühlt wie in meinem eigenen Diplom oder schlimmer. Und gerade zum Schluss natürlich, das ist eine Wahnsinnsbelastung, das on point hinzubekommen. Und das ist auch, was ich gelernt habe, ist in einer Lagune auszustellen, ist nochmal anders, wo kein LKW anliefern kann. Wir warten jetzt noch am Tag der Eröffnung auf unsere englischen Kataloge. Die werden gerade noch verschifft am Hafen. Und das ist einfach auch ein Thema, das einen sehr beeindruckt, wie das aber dann am Ende hier auch funktioniert. Also dieser Standortfaktor Biennale ist Wahnsinn. Das haben wir auf jeden Fall in den letzten Metern jetzt nochmal gemerkt. Ich habe auch gemerkt, dass obwohl wir uns vorgenommen haben, so wenig Material wie möglich, auch da die wunderbare Ausstellung unserer Vorgänger Open for Maintenance ernst genommen haben und gesagt haben, wir wollen möglichst wenig Material liefern, wir wollen nur Themen einsetzen, die wir wiederverwenden können, so ist die ganze Ausstellung konzipiert, ist es doch ganz schön viel, was man dann am Ende hier hinbringt und was wir dann doch eingebaut haben, obwohl wir wirklich bei jeder Schicht, bei jedem Spachteln, bei alledem drauf geachtet haben, ein nachhaltiges Ausstellungskonzept zu machen. Auch das ist mir da wieder sehr bewusst geworden, dass unsere Kultur und unser Ausstellungswesen auch ein Thema der Nachhaltigkeit ist. Also das ist sicherlich ganz wichtig. Ich bedanke mich wirklich an jeder Stelle. Es haben alle mitgeholfen, das zu schaffen überhaupt. Wir haben die Studierenden eingebunden, die waren super motiviert. Die Studierenden aus Braunschweig werden in ihrer Freizeit hier die Aufsichten übernehmen. Auch das große Modell des Klimareliefs ist an der Universität im Zuge von einer Lehrveranstaltung entstanden. Auch das hat mich sehr beeindruckt. Was ich auch gelernt habe, ist, dass natürlich das auf einmal auch ein Riesenthema des Sponsorings wird. Also wir haben tolle Sponsoren gefunden, trotz der sehr angespannten Lage in der Bauwirtschaft in Deutschland. Das war nicht einfach in der heutigen Zeit, das muss ich auch nochmal sagen. Und wir sind sehr dankbar, dass das, was hier ist, möglich gemacht wurde. Und das überhaupt, da geht jetzt nicht viel an das Kuratorenteam, beziehungsweise gar nichts, außer dass wir eine schöne Zeit hier in Venedig haben können und eine Wohnung. Ansonsten macht man, ja, das ist eine sehr tolle Erfahrung und jetzt am Tag der Eröffnung würde ich auch wieder sagen, ich habe es nicht bereut, mich beworben zu haben.
Wir sprechen dieses Jahr sicher auch mit einigen Pavillons über die politischen Rahmen der Biennale. Also es ist ja ein repräsentatives Event. Man steht oder stellt aus in einem Pavillon für ein bestimmtes Land. Und auch die Kuration ist eng verknüpft mit dem BMWSB, dem Bauministerium und dem BBSR, die euch begleiten bei diesem Prozess. Vielleicht magst du einen kleinen Einblick geben, wie für euch dieser Prozess war, gemeinsam mit BBSR und Ministerium. Und vielleicht hast du ja auch einen Wunsch. Wir sind gerade in einem neuralgischen Moment. Gestern ist Friedrich Merz zum Kanzler gewählt worden und das Bauministerium ist neu besetzt worden. Zwar weiterhin SPD-geführtes Haus, aber alle sind auf jeden Fall gespannt, was baupolitisch passiert.
Ja. Also natürlich, ich bin ja auch in vielen Gremien des Bundes tätig und das mache ich sehr gerne. Weil das, wenn man nichts macht, kann man wenig beeinflussen und man kann ganz viel meckern. Und ich muss sagen, dass ich mir schon wünsche, dass das Thema, diese Themen, die wichtig sind, viel mehr in den Fokus kommen und dass unsere Förderprogramme viel mehr auf dieses Thema sommerliche Verhalten von Städten, aber auch Gebäuden geht. Dass wir endlich aufhören, nur über Wärmeeffizienz von Gebäuden im Winter zu sprechen. Dass wir zusammenkommen und die Energiewende gemeinsam mit dem Bauen denken und nicht in der sektoralen Auseinandersetzung. Das ist natürlich jetzt nicht erfolgt. Das war mein großer Wunsch vor der Kabinettsbildung, Energie, Umwelt, Verkehr und Bauen in ein großes Ministerium zu überführen. Das ist nicht passiert. Man wird ja von der einen oder anderen Stelle mal gefragt, das habe ich auch öffentlich gesagt, dass das ein Wunsch wäre. Das ist nicht passiert. Jetzt müssen wir abwarten, was unsere neue Ministerin schafft. Ich kenne sie nicht, aber sie hat gute Berater, das weiß ich. Und dass wir jetzt, und das hat uns natürlich in der Uni sehr aufgehalten, dass keine gesicherten Haushalte da waren, die Zukunft-Bauausschreibungen nach hinten gerutscht sind. Also das sind Themen oder die Entscheidungen oder auch die Piloten des Bundes, die Reallabore, die kurz vorm Koalitionsbruch noch die Einreichung war, die liegen dort, die sollten eigentlich schon am Laufen sein, die auch gemeinsam mit Zukunft Bau, BBSR und der Bauakademie ausgeschrieben wurden. Das ist schade, dass das jetzt einfach, dass wir über ein halbes Jahr verloren haben in diesen Forschungsthemen. Und dass wir aufhören, auch in den Ministerien sektoral zu denken. Das würde ich mir schon wünschen, dass ein guter Schulterschluss kommt zwischen dem Verkehr, der ja CDU geführt ist, und dem Bauen in der SPD-Führung und auch die Wirtschaftsminister. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir zusammen denken, was ist Wirtschaft, was ist Umwelt, was ist Verkehr, was ist Bauen. Das sind Bauen und Verkehr und Automobilindustrie sind unsere größten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland. Und es ist wichtig, dass wir diesen Zweig weiter voranbringen, aber es ist auch wichtig, das Wie. Und darüber müssen wir sicher sehr deutlich sprechen.
Das Thema der Hitzestadt ist deswegen so drängend, weil es einfach massive gesundheitliche Auswirkungen haben wird. Also das hab ich ehrlich gesagt schon die letzten Jahre immer mal wieder so gelesen. Im Sommer gibt es dann manchmal im Sommerloch so Meldungen, die Hitzeepisode in Paris hat so und so viel Todesopfer gefordert oder besonders alte Leute oder so, die dann Herz-Kreislauf-Probleme bekommen. Und deswegen hatte das deutsche Kuratorinnen-Team, was ja aus Elisabeth Endres und Gabriele Kiefer von der TU Braunschweig bestand und Daniele Santucci von der RWTH Aachen, abgerundet durch Nicola Borgmann von der Architekturgalerie aus München, ein Kardiologen mit dabei, von der Charité Burkhard Pieske. Und der hat uns das auch nochmal genau erklärt, warum wir wirklich aus der Sonne und aus der Hitze raus müssen.
Ich verstehe ja von Architektur nicht so viel und von Hitze nur bedingt, aber ich bin Mediziner und sehe eben auch die Hitzefolgen für unsere Gesundheit und sehe auch, dass wir das bisher unterschätzt haben. Wir alle wissen, dass wenn es sehr heiß wird, gerade in Städten, Ballungsräumen, kann das sehr unangenehm werden und wir fühlen uns unwohl, wir schwitzen, man mag nicht mehr so richtig raus, man möchte nicht mehr Sport machen, die Konzentration fällt schwer, man schläft nicht mehr so gut in der Hitze. Das alles kennen wir. Was wir weniger bedenken, ist, dass es Menschen gibt, die anfälliger als andere sind für Hitze und auch anfälliger für gesundheitliche Folgen. Und beim gesunden Menschen, aber auch einem erkrankten Menschen, ist ja eine sehr gefährliche Folge der Hitzschlag. Beim Hitzschlag versagen die Kreislaufregulationsmechanismen und so ein Hitzschlag kann tödlich sein und wenn jemand so einen schweren Hitzschlag bekommen hat, dass er in die Klinik muss, von denen stirbt ein großer Anteil am Ende. Und ich glaube, das machen wir uns gar nicht so richtig bewusst. Also das bedeutet, wir alle, die Gesunden wie auch solche, die Erkrankungen haben, müssen uns bestmöglich vor Hitze schützen und den Hitzefolgen, um beispielsweise diese bedrohliche Komplikationen, Hitzschlag zu vermeiden. Es gibt aber auch andere Gruppen, an die wir besonders denken müssen. Also besonders gefährdet sind neben Frauen. Frauen sind irgendwie anfälliger für Hitze in Ballungsräumen, auch mit gesundheitlichen Folgen, als die Männer. müssen wir denken an Schwangere, besonders anfällig, an Ältere, besonders anfällig und an die Kinder. Und bei den Kindern unterschätzen wir das. Die Kinder merken die Gefahr gar nicht so sehr, die von Hitze ausgeht. Die verstehen gar nicht, dass sie viel trinken müssen, dass sie in den Schatten gehen müssen, dass sie sich vor der Sonne schützen müssen. Und deswegen sind die von Haus aus anfälliger für Hitzeschäden, gesundheitliche Hitzeschäden. Und dann haben die Kinder im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht eine größere Körperoberfläche. Und das haben wir hier gerade im deutschen Pavillon gesehen mit den Wärmekameras, was also Hitze und Sonneneinstrahlung auf die Körperoberfläche macht. Und die Kinder haben im Verhältnis zum Gewicht eine riesen Körperoberfläche und nehmen halt auch viel mehr Hitze relativ auf. Also sehr, sehr gefährdet und anfällig. Vorsicht. Und dann ist auch physiologisch das Thermoregulationssystem bei den Kindern noch nicht so ausgeprägt. Also die schwitzen nicht so gut. Die können die Temperatur, die Aufhitzung nicht so gut abgeben wie Erwachsene. Und deswegen Risikogruppe Kinder und Kleinkinder. Und jetzt komme ich zu meinem quasi Kernklientel. Das sind die Menschen, die schon eine Krankheit haben. Und während Hitzeperioden nehmen besonders die Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Komplikationen zu. Was ist das? Herzinfarkt und Schlaganfall. Und auch hier sind wir noch nicht ausreichend darauf vorbereitet. Nicht medizinisch, nicht paramedizinisch, also in der Früherkennung von solchen Risiken und Ereignissen. Auch nicht, was die Infrastruktur anbelangt, die Notaufnahmen, das Rettungssystem. Und eben Menschen, die schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, vielleicht schon mal einen Herzinfarkt hatten, einen Diabetes haben oder Bluthochdruck, die sind besonders gefährdet, während einer Hitzewelle komplizierende Ereignisse zu bekommen. Die müssen sich besonders schützen und das ist, glaube ich, noch nicht ausreichend in unserem Bewusstsein.
Und das gilt ja nicht nur für den Außenraum, sondern auch im Innenraum. Also ich hatte das zum Beispiel mal mit meinem Sohn, wir haben so einen Erkan, dann saß er auf einem an einem Tisch länger, hat was gemacht, da war der noch klein, so 4. Und dann hat er im Volksmund, glaube ich, Sonnenstich, er hat sofort sehr hohes Fieber bekommen und er saß 10 bis 15 Minuten in einem Erker, wo Strahlung von beiden Seiten auf den Kopf gekommen ist. Es war ganz kurz und es war erstaunlich, wie massiv eigentlich dann sofort die körperlichen Reaktionen waren. Und wir haben das wirklich nicht gemerkt. Was sind so die Maßnahmen, die jetzt jeder ergreifen kann? Also wir haben ja in unseren Mitteleuropa oder den deutschen Städten haben wir ja auch zum Beispiel keine Trinkbrunnen oder so. Also haben Sie noch ein paar Wünsche an die Städtebauer und Städtebauerinnen und auch an die Architekten und Architektinnen vielleicht, die hauptsächlich ja unseren Podcast hier auch hören.
Also super Beispiel, was Sie gebracht haben. Natürlich kann unangemessene Hitze auch in überhitzten Innenräumen entstehen, gerade wenn da Sonneneinstrahlung ist. Also wir renovieren selber gerade ein Haus und es gab eine riesen Diskussion um die Notwendigkeit von RAF-Stores. Ich habe gesagt, können wir uns nicht leisten. Meine Frau hat gesagt, wenn die nicht reinkommen, ziehe ich nicht ein, gerade nach Westen und Süden raus, weil da knallt die Sonne so rein und da passiert genau das, was Sie gerade sagen. Diese Räume überhitzen dermaßen und wenn man das nicht realisiert und die Kinder zum Beispiel, die spielen da weiter, dann ist praktisch der Sonnenstich so die Vorform vom Hitzschlag. Das kann dann auch gefährlich werden. Also ich glaube, wir müssen uns in Deutschland als erstes mal psychologisch, das ist mein so Gefühl, darauf einstellen, dass wir hier in ein Problem hineingeraten. Ich kriege so mit, viele sagen, naja, man kann vielleicht bei 1,5 Grad ein bisschen früher im Frühjahr sich raus ins Café setzen. Das mag ja alles sein. Aber ich lebe in Berlin, das ist unerträglich im Sommer an manchen Stellen. Also städtebaulich und landschaftsgestalterisch würde ich mir wünschen, dass zum einen die Awareness auch in der Politik weiter steigt, dass man die Städte so gestalten muss, dass solche Hitzeinseln gar nicht entstehen, sondern das, was hier auch gefordert wird, Kälteinseln entstehen, Schutzbereiche entstehen durch Begrünung, durch Bäume. Jetzt haben sie Brunnen, Trinkbrunnen. Also wenn ich durch oberitalienische Städte gehe oder in Paris, da sind die Trinkbrunnen überall. Das gibt es nicht. Denn natürlich in Deutschland, natürlich muss man viel trinken während dieser Hitzeperiode und nicht jeder hat immer und überall eine Flasche Wasser dabei. Und dann glaube ich, sollte man sich da gerade an den Hotspots besser vorbereiten. Ich sehe jetzt mehr und mehr, dass auch Befeuchtung durch Vernebelung von Wasser ist. Das ist total angenehm, wenn man da mal durchgeht und so. Also ich denke, hier gibt es sehr viel zu tun. Ich bin gerade persönlich ein bisschen erstaunt, dass wir in Berlin mit dem Gendarmenmarkt irgendwie von meinem Gefühl her wieder in die andere Richtung gehen, der gerade saniert wurde und sehr wenig Schutz vor Sonneneinstrahlung und Hitze bietet. Da hätte ich mir wesentlich mehr gewünscht. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir nicht alle 25 und kerngesund sind und immer eine Flasche Wasser dabei haben, sondern dass es viele Ältere gibt, kleine junge Menschen gibt, kranke Menschen gibt mit einem hohen Risiko, müssen wir hier mehr Schutzmöglichkeiten finden, gerade in den Ballungsgebieten. Was ich mir wünschen würde von Architekten, Materialforschern, Städteplanern, dass man auch daran geht, günstige, finanziell tragbare Lösungen für effizienten Wärmeschutz zu entwickeln, die man sich auch leisten kann. Und ich finde, das Preisniveau ist zu hoch. Das ist mein persönlicher Eindruck so, zu hoch, um das, was sinnvoll wäre, flächendeckend im Moment umzusetzen. Und da sehe ich einen enormen Handlungsbedarf, dass wir preisgünstige, aber doch effiziente Lösungen finden.
Das war übrigens nicht nur ein Thema im deutschen Pavillon. Ich habe, also ganz ohne das nachzufragen, auch im österreichischen Pavillon wurde mir das auch nochmal erzählt, dass die Datenerhebung ganz klar so zeigt, dass es im Sommer halt sehr viel mehr Tote gibt, gerade alte Personen.
Genau, also ich war auch mit einer Journalistin beim Presserundgang, die war vom ORF. Und die war da auch sehr interessiert und war verwundert, dass, weil in dem einen Wissensraum haben sie so die Extremwetterereignisse und die Hitzeepisoden aus den verschiedenen europäischen Städten aufgearbeitet, dass Wien nicht dabei war. Weil in Wien gibt es ja auch diese Hundstage oder so. Das ist sozusagen schon so ein, ich glaube, es gibt die Hundstage und die Energiewochen. Die Energiewochen ist, wenn es so kalt ist. Das so, und die Hundstage ist, wenn man wirklich 2 Wochen in Wien nicht aus der Wohnung gehen kann. Und man merkt ja auch, dass das ins normale Leben langsam eingreift. Also ich kenne viele Leute, die ihr Urlaubsverhalten umstellen. Dass plötzlich die Hitze ein zentrales Thema ist, anders als jetzt die letzten 10, 20 Jahre, wo ich immer das Energieeinsparen in Kälteepisoden im Vordergrund stand.
Wie würdest du sagen, aus deiner Perspektive funktioniert der Pavillon für dich? Also wir haben jetzt schon unterschiedlichste Varianten gesehen des deutschen Pavillons. Hat die Umsetzung des Themas für dich funktioniert dieses Jahr?
Ich muss sagen, ich war eigentlich erstmal positiv überrascht, dass räumlicher gearbeitet wird, dass man einfach was erleben konnte. Also man konnte sich diese Videoinstallation angucken. Man konnte auf der einen Seite sich selber in einen Zustand der Erwärmung versetzen mit so Hitzekameras dann, wo man auch sehen konnte, wie man selber immer wärmer wird und wie der Kopf immer wärmer wird. Auch eine perfect Instagrammable Moment, weil man sich selber dann so fotografieren konnte in diesem Gelb-Rot-Grün. Wie immer, oder wie es vielleicht auch für den deutschen Pavillon passt, ist es dann auch, also man darf nicht nur fühlen, man muss danach dann auf jeden Fall auch noch die ganzen Informationen kriegen und es dann ganz genau verstehen. Also mir war es schon wieder so ein bisschen zu viele Ebenen. Mir hätte es, glaube ich, gereicht, wenn diese Idee, unterschiedliche klimatische Zonen einfach mal zu spüren und auch die Übergänge, also das hätte man, meiner Meinung nach, hätte ich das eigentlich gerne noch mehr gehabt. Also dass man einfach so durchläuft und vom heißen Zustand in den kalten kommt. Bei dir?
Ja, ich hatte es mir auch eher so vorgestellt und ich habe dann insgesamt ein bisschen drüber nachgedacht, wie man das jetzt eigentlich mal im deutschen Pavillon machen könnte oder was mir gut gefällt oder gut gefallen hat bei anderen, bei den vorgehenden Ausstellungen. Und ich muss sagen, tatsächlich, ich finde es ganz gut, wenn der Hauptraum im deutschen Pavillon stärker gegliedert ist. Also ich fand letztes Jahr, dadurch, dass da so viele Sachen drin gestanden sind, als die 8 Plus das kuratiert hat, hatte man halt mehr so dieses einen Raum und einen Raum und einen Raum und man geht wirklich so durch Raumabschnitte. Das finde ich irgendwie, tut dem deutschen Pavillon gut und ist irgendwie viel produktiver, als wenn man so diesen großen Hauptraum hat und dann hat man so diesen starken axialen Trennungsfaktor zwischen linker Seite und rechter Seite. Ich war gestern auch noch mal kurz im britischen Pavillon und fand den wahnsinnig toll. Der ist auch in a way sehr didaktisch, ne? Also es gibt irgendwie Art Pieces und dann schon auch Text zu lesen. Aber da hatte man so durch diese Aufteilung, die haben ja hinter dem zentralen Raum gibt's auch die Seitenräume und dann gibt's noch einen hinteren Raum, wo man dann quasi einmal so den Rundgang machen kann. Und das funktioniert als so eine Mini-Ausstellung total gut. Also wenn man diese eher didaktischen Ansätze machen will im Deutschen, finde ich, muss man irgendwie so kleinteiligere Räume schaffen, damit das irgendwie gut kommt. Also kommt natürlich aufs Thema drauf an. Aber ja, also ich weiß nicht, ich bin dieses Jahr nicht so ganz überzeugt aus dem Pavillon gegangen. Also der Inhalt ist spannend per se und ist auch ein wichtiges Thema, aber die Umsetzung hat mich nicht ganz abgeholt, muss ich sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht nochmal wirklich so eine starke Installation sehen, die, und jetzt werden alle irgendwie halb einen Herzinfarkt bekommen, weil Angelika sagt, sie will Architektur sehen. Aber wenn man tatsächlich diesen Pavillon mal bearbeitet, also ich habe immer so das Gefühl, alle tanzen so um diesen Pavillon rum und immer, es wird auch immer gesagt, es ist total schwierig, weil es ist ein Nazi-Pavillon, aber es wird dann doch nie mit dem Ding gearbeitet.
Ja, und ich meine, ich muss schon auch sagen, ne, jedes Mal, wenn ich im belgischen Pavillon stehe, der diesmal einen recht ähnlichen Ansatz auch hatte, also der hatte auch so ein Gewächshaus im Hauptraum, denke ich einfach immer an dieses Thema von Entropie, als sie einfach diesen blauen, also diese blauen konzentrischen Treppen da hatten von Traumnovelle. Also das hat sich für mich wirklich wie so eine räumliche Referenz eingespeist, weil, also ich hatte damals meinen kleinen Sohn dabei, der ist da rumgeflitzt, ganz viele Leute standen da rum, sind darüber, also
die Veranstaltungen waren da drinnen, das hat so einfach, das hat total funktioniert. Weil ich habe vorher auch gerade mal nachgedacht und tatsächlich die Bonner Kanzler-Adaption von Alex Lehnerer hat total gut funktioniert. Also da wurde natürlich auch Unterschiedliches zugesagt, aber da hatte man so wirklich das Gefühl, es wurde halt räumlich mit dem Pavillon auch gearbeitet.
Ich bin auch jetzt so bei den ganzen Veranstaltungen, wo ich war, habe ich natürlich auch immer alle Architekten und Architektinnen gefragt, und wie fandet ihr es? Und da muss ich sagen, habe ich auch ein recht geteiltes Bild so gespiegelt bekommen. Auch ein paar internationale Leute haben gesagt, sie fanden es wirklich impressive. Und dann hatte ich aber auch mit vielen halt das Gespräch, die haben gesagt, ja, Thema fand ich gut, aber so die räumlich-ästhetische Umsetzung, ja, da bin ich enttäuscht. Das ist klar, man guckt natürlich auch immer auf die Kolleginenschaft, denkt vielleicht, also natürlich denkt man auch immer, also wenn ich mal den Pavillon mache, dann geht's besser. Tatsächlich hat Niklas Mark in der FAZ geschrieben, der deutsche Pavillon zeigt eine überwältigende Inszenierung. Ich meine, das gehört auch dazu. Jeder hat so eine andere Meinung, jeder hat einen anderen Referenzpunkt. Und man muss auch sagen, also vielleicht anders zum Beispiel als der dänische Pavillon, dass die Deutschen nicht so leichte Prozesse haben. Also die bekommen relativ spät Bescheid. Und die Kuratoren und Kuratorinnen selber müssen sehr, sehr viel
strukturelle Arbeit machen.
Also Finanzierung, Sponsoring.
Man muss die Infrastruktur selbst aufstellen. Also ich glaube, also Geld besorgen und so müssen relativ viele Pavillons, gerade Pavillons, die einfach nicht so viel staatliche Unterstützung auch bekommen. Aber die Arbeit quasi, wenn man noch keine eigene GmbH hat oder nicht ein Büro ist, aus dem das herausgemacht wird, dann eine GmbH zu gründen, sich jemanden zu suchen, der die Presse macht, also es ist quasi die Grundstruktur an Unterstützung, und darüber haben wir auch ein bisschen mit Elisabeth geredet, ist relativ viel Arbeit, die man noch so zusätzlich zur kuratorischen Arbeit leisten muss, und das machen andere Länder anders. Also sie unterstützen viel mehr mit dieser Grundinfrastruktur, na, wie beispielsweise Pressebüro, könnte man theoretisch auch jedes Jahr dasselbe nehmen oder einfach auch durch das Ministerium organisieren lassen.
Genau, und deswegen mag ich das halt auch nicht, wenn dann einfach so Leute durch so ein Pavillon laufen und sagen, also hätte ich mir jetzt ja besser vorgestellt, sondern also es ist einfach eine extreme Arbeit. Durch Zufälle kennen wir jetzt auch einige Leute, die letzten Pavillons für Deutschland gemacht haben, kennen wir. Und man muss sagen, die Leute geben da wirklich ein Jahr Lebenszeit. Und es ist schon auf jeden Fall krass, dass dort in der Lagune, wo jeder Materialtransport ein Riesenakt ist, einfach punktgenau auf die Bühne zu bekommen. Was ich interessant war, ist, dass sie den deutschen Pavillon mit Solarstrom versorgt haben und diese Solaranlage jetzt auch permanent bleibt. Das ist natürlich auch, dafür musst du kämpfen. Und das ist ja ganz oft nicht sichtbar, ne, diese ganze Prozessarbeit.
Ich glaube aber, das ist ein ganz guter Aufschlagpunkt, um vielleicht einen anderen Approach einzuführen. Vielleicht starten wir einfach direkt in das Gespräch mit Søren Pielmann, der, du hast es schon gesagt, den dänischen Pavillon umbaut und auch mit einer gewissen Leichtigkeit über den Prozess und das Projekt spricht, würde ich sagen.
So we just walked through the exhibition and we walked through a building site. Can you maybe, for our listeners, give us a little insight in what you're actually doing here? So if people are coming and arriving and seeing the exhibition, what are they actually looking at?
Well, that's a good question. Yeah, depending on where they arrive from, but it is a construction site. It is, and it's a paused construction site. And it's not a staged construction site because we are actually doing a full-scale renovation of the Danish Pavilion right now. But we use this as an opportunity to investigate and explore how we can find value in all the waste that we produce as part of that process. So we have invited a lot of different researchers, specialists on board on our team to go here and play around with all this debris and all this construction waste that we produce as part of that process. And based on our findings and what we explore during that process, we are staging an exhibition purely based on the things that we find.
Where we just saw, there is one room with a lot of materials inside, maybe your storage, that is also showcasing, you said, the abundance of materials that are, yeah, within the building, somehow hidden. I was quite surprised and I was asking, didn't you bring anything? Because it seemed so much. How is it actually to unbuild and then to rebuild? How did you organize yourself? How is the process?
You have to stay within like this balance because you constantly do something, you know, like when you have an action, when you cut something out, the shape of how you cut it means something in the future if you're going to reuse it later. So you have to think about both things. You have to think about what do you have to remove now in order to achieve the overall renovation, but it really means something how I remove it, because that means what it can be used for later on. So it's these two different time periods you have to think about at the same time. And I really find that fascinating. And I really like that. And then now we said for that we didn't introduce anything. Of course we introduced something. You always introduce something. Like this has been very labor intensive, for instance, like, and a lot of tools and formwork, etc. And we also introduced like smaller components that could help activate the existing resources, such as we did collaborations with some people from the Copenhagen University that are looking for a better bio-based candidate than cement to use for various type of stone composites. So we introduced, in this case, for instance, both gelatin, and we used alginate to create and cast new materials based on the excavated materials. But it's like it plays a very little role if you look at the abundance of materials, because we didn't bring any big materials here. We just brought these small catalysators to activate the existing.
The approach of exhibitions is often somewhat educational, let's say. One could argue it's mostly an exhibition and education process for yourself also in a way. What would you want people to take away? No, because you're showing what you do, but the knowledge, as you just described, is very much hands-on what is actually there. And you also said before when you looked at one of the windows, you work with carpenters from Venice. So it's very much like in the knowledge is in the doing. So what do you want people to take away? What kind of knowledge from seeing a pavilion?
I think this is a demonstration project. Like we are working like hyperlocally with the pavilion itself and the resources that are already present in the pavilion. But we do that, of course, to do and to carry out a real renovation. But I think foremost, we do this to demonstrate that this is a way that you can Like, it is an approach and method you could apply everywhere. So it doesn't mean that it has to be in a building type that looks exactly like this. It could be all around the world. And I hope that the people that are visiting this exhibition, that they can see that there's a potential in this, that if we start to change our perspective, and like, I think we're still looking at resources in a very old-fashioned way, where you always have to go out in nature and harvest raw natural materials to build with, and then the existing parts of our built environment, we just tear it down. We don't really find any quality in it. And I think if we could turn the future of architecture, if it could be more like a metabolistic process, so that our built environment kind of heals itself, or it kind of like reconfigure itself based on the materials that was already present, I think it's a more healthier building culture. But I also feel that there are so many aesthetic potentials and qualities within that process that we haven't fully understood yet.
So today is the pre-opening of the Biennale, and the exhibition will go on after this till November. Yeah. This is a moment in time we're looking at the moment. What will happen till November? Is it changing, or will it stay like this? Or will the renovation take place step by step, month after month?
No, it is like we have paused the construction site right now. So like at the very beginning, we hope that we could do some ongoing construction work, but it's simply too difficult. Also because the whole area of Giardini is changing. It's going from being a construction site to being an exhibition area. So also like safety wise and so on, it's very difficult. So we carried out as much of the construction process we could do before the opening, pausing it through these 5-6 months of exhibition period. And then we will finalize the construction process after, before the art opening in 26. So kind of like we divided the construction process up in two periods. And I think it's really about showing this, like the things that you normally don't see because they're hidden. And in this case, you can say that on many different levels. It's both all the materials that you don't see because suddenly they have been used for something. They have been digged up, they have been excavated from the pavilion itself. But it's also all the things of the pavilion, of our built environment that you normally don't see, because if you're not an architect, if you don't frequently visit construction sites, you don't see a foundation. You don't see like the hidden parts of our built environment, but you get to see that here. So I think it's on many different levels that we are trying to reveal some of the hidden elements of architecture.
We are very much interested in the structures behind the building process. You said, no, the details and the materials, but also a large part of what you're able to build is conversation with a client. And as the pavilions are like, let's state pavilions, so you're representing your country, I'm wondering how the selection process for your project, and that you can even do this, yeah, worked, and how you're now like navigating this process. Yeah. I could just imagine, but I think this would not be possible with the German pavilion.
When I was appointed as curator, it was a competition. And I proposed in that, my competition proposal, that we should do a renovation work of the pavilion itself, because there was a report carried out some years before where they pointed out there were some problematic things with the pavilion that needs to be fixed. And they, like, the owner would like to fix the pavilion, but it's just difficult to find time, because otherwise either you have to close down the full exhibition period for your architecture or for art. So I proposed to them, why not make an exhibition where we allow ourselves to have the renovation being carried out as part of that exhibition. And then they liked that idea. And then I said, and if I do this, then I can't precisely tell you what the exhibition is going to look like, because that depends on what I'm going to find in that process. So it's a very open approach and a very open concept. But they like the idea, and of course it's very difficult to get all the permission and so on, but it's like that in all projects. Of course it's even more difficult here because it's in Italy and Venice, and it's, you're working on behalf of the Danish states and all these kind of things. But we also almost had 2 years to do this. I was appointed in 23. We're now in 25. So we had some time, but it's... It takes time to build.
What is your wish for the pavilion? Like, how should your work continue in the future? Or like, how should people deal with it?
That's a good question, but I don't know. I'm very satisfied with the window that we turned into a pivot door, and I hope it will stay like that many years into the future.
You worked a lot with rammed earth and clay. What were your biggest material learnings?
I think, if you look at ancient architecture, like pre-modern architecture, most of it is based on structural logics that is all about compression. That's why we always built with stones, and almost all the things that we found here was mineral materials like silt, sand, clay, concrete fragments, etc. So we really like you're getting very used to work with tensile strength in structures as well, but there wasn't anything here that gave us tensile strength. Everything just worked with compression. So it really limited the amount of like the type of structures or the type of things we could do. So when we started to look into these binding candidates that we could combine with the sand and so on, we found it very interesting to work with, for instance, alginate and add a little piece of waste paper to it, because suddenly we had some fibers giving it tensile strength, and suddenly we could start to create other types of structures. So we got aware of the scarcity of tensile quality within the pavilion, and we had to introduce that as a novel component. And I think it's quite interesting when you suddenly realize that you have you have so small window of you can do so few things with the things that are here, and then you know exactly what is the component that are missing in order to achieve something else, and then you're also very aware of that. So you introduce that single component, and then suddenly you can do something else. And I think that's the kind of the awareness that is needed when you want to work in a more resource awareness way, that you have to look at it many times before you decide to bring something in from the outside. You have to revisit all the potentials within the existing before you introduce a novel component. And I think we've done that here, and we also allowed ourselves to bring in things from the outside, but just as little as possible.
This one small project that you're showcasing here is maybe a prototype for a large problem that we have all over Europe, like the EU called it renovation wave, which we actually would need to do. And also the whole biennial is embedded in this question of like, how do we deal with a climate crisis? Often the situation of buildings, especially when it comes to components and glued things, is very different from what you just described, what you found at the pavilion. Do you have any learnings that can be scaled up from the work that you did here? We're always saying we're like this recommendation podcast. So if you have a recommendation for all architects out there when it comes to renovating, what would you recommend?
What would I recommend? That's a good question. I think my overall recommendation would just be to stay longer in these initial phases, like allow yourself to revisit your own ideas over and over again, and do so in the very space where you want to build. Like go into the space, sit there for days, and and just be inspired by the materials that are present, because I feel that's just what you need. You have to have some kind of a dialogue with the building.
I think one impressive thing that the pavilion shows is the way you combine like really an architectural perspective on what is there. Because when you walk in immediately, even the building site is in a way designed, no? Like how the different layers are visible and how you're using windows and whatsoever. And also like this little trick. So for everyone who is coming, I think that's also like the moment of the process that you picked itself is also architecture, which I think is also very a big inspiration maybe for people to really dig more into what you just said, like observing a building and maybe also having this moment of the process as part of doing architecture. Yeah. Thank you very much.
Was ich bei dem dänischen Pavillon, also Bild of Sight,
ganz interessant war auch die anderen, der andere Auftritt des Kurators, also Sören, der natürlich ja auch viele Leute dabei hatte, die mitgemacht haben. Also zum Beispiel ganzen Stammlehmböden sind von Lehmark, von Felix Hilgert. Aber da war ganz klar, also ich fand es so symptomatisch, als du die Tasche bekommen hast, auch immer sehr wichtig, wer hat welche Taschen, wie viele Taschen bekommt man. Das war einfach nur so Pielmann. Also da war schon klar so, er, es ist sein Pavillon und er
macht jetzt den Umbau hier.
Callt die Shots und baut es um. Steht da auch vorne.
Als der Architekt. Ja. Ja. Es ist auch eine ganz interessante Setzung. Also wir hören jetzt dann auch gleich noch die SchweizerInnen, was natürlich eine ganz andere Approach ist, ne? Und man hat, ich habe auch da unterschiedlichste Stimmen gehört. Also voll viele sind da so rein und waren so, wow, cool, endlich hier mal Architektur, und man sieht halt so ganz klar auch Elemente, man sieht Material, man sieht die Abundance, das sagt er auch im Gespräch von Material, das da vor Ort ist. Und das, glaube ich, war schon auch für viele so ein Moment, auch weil es relativ zentral am Gelände ist, wo man so einfach so das so ein bisschen genießen konnte, dass da Architektur gemacht wird. Also das haben auch viele Leute zu mir gesagt, das ist ein cooler Pavillon, da sieht man so, was da vielleicht kommt. Und ich bin super gespannt, wie dann der Pavillon aussehen wird, wenn er umgebaut ist, wenn er fertig ist.
Fandest du es wirklich schon so architektonisch? Also für mich wirkt es wie so eine sehr ambitionierte Versuch so in Bauwende, Sanierung, Denkmalpflege, also sehr so diese, also sehr diesen Material Focus einfach. Also er hat klar, dafür haben wir auch, das hat er uns gezeigt, er hat so ein Schwingfenster und eine Schwingtür einbauen lassen. So, das gibt natürlich, also das fand ich so ein architektonisches.
Also ich finde, wie die Sachen auch ausgebaut wurden, ne? Man hat überall die Schichtungen gesehen, also es hat irgendwie so eine Art von, oder ich hatte so das Gefühl, das gezeichnete Detail ist quasi vor mir, in Anführungszeichen. Also man hat so ein Gefühl bekommen, was sind da alles für Schichten und auch wie sieht der Boden aus? Und es hat, ne, so das Gefühl, jeder setzt sich jetzt dann gleich mal hin und klopft und schaut und da. Also in dem Sinne architektonisch. Und auch im, also das, was du angesprochen hast mit den Elementen, ne, mit den Fenstern, klar, das ist nur ein Move, aber man merkt irgendwie so die, also es ist eine sehr gestalterische Perspektive, selbst in der Setzung, wie die Dinge in die Räume gestellt wurden, das meinte ich damit.
Und was mir da auch gefallen hat, dass offensichtlich so der anzunehmende Besucher oder die anzunehmende Besucherin auch nicht unterschätzt wurde. Also es wurde nicht so übererklärt. Es war so, okay, du kannst da hingehen, du kannst dir das angucken und du kannst selber auch ein bisschen darüber nachdenken, was das hier ist, und nicht so, okay, wir erklären dir jetzt ganz genau, das sollst du da, also das ist, war schon in den letzten Jahren so, dass man schon so die Meinung oder den Takeaway, den man haben soll, schon so mitgeliefert bekommen hat.
Ja, dieses Mal gab es ja auch AI-Zusammenfassungen von allen Beschreibungstexten. Also man hat die effiziente Steigerung der Textzusammenfassungen hat sich auch nochmal gesteigert, zumindest in der Hauptdarstellung in den Arsenalen.
Ja, ich finde schon gut, cool, dass er es gemacht hat. Das hat er auch gesagt, dass er schon seit 2023 daran brütet, also längere Zeit, und das muss man, also ich finde das schon nicht schlecht, so einem jüngeren Architekten oder Architektin aus einem Land, der gerade coole Sachen macht, da auch mal das Vertrauen zu schenken. Also natürlich ist es jetzt immer vielleicht zum Deutschen zurück auch immer, oder in den letzten Jahren war das sehr oft, dass man plötzlich sehr, also viele Leute da im Kuratorinnen-Team waren und noch mehr Leute im erweiterten Team als Collaborators. Aber irgendwo hat das auch mal eine Grenze, ne? Weil ich glaube, das führt A zu viel Zwischengeräuschen. Und man kann natürlich, wenn man ständig ausgleichen muss auf solche vielen Leuten, kann man natürlich auch nicht so ein Ding einfach mal umsetzen.
Ja, ich glaube, das sieht man ja am Schweizer Pavillon, dass das aber schon auch gelingen kann. Ja. Also das, glaube ich, ist der Gegenbeweis so ein bisschen. Was ich interessanter finde, in Anführungszeichen, ist tatsächlich dieser Aspekt des Weiter- und Umbauens, weil das ist jetzt auch eine Phase, also man hat ja mehrere Pavillons, die aktuell geschlossen sind, weil sie umgebaut werden, und ich finde schon auch eine spannende Frage, wie sich da wiederum so das staatliche Verständnis von, was heißt Umbau für uns als Staat, müssen wir das jetzt rekonstruieren, gibt es Freiheiten, Dinge anders zu machen, das finde ich eine spannende Fragestellung und ein spannendes Thema, und bin sehr gespannt, wie sich das übersetzen wird, ne? Weil es werden auch andere Pavillons renoviert werden müssen. Was heißt das auch für die Struktur vor Ort? Also gibt es dann die Möglichkeit für auch andere Architekten, so eine Bauaufgabe wie Pielmann zu übernehmen? Also was wird man da in den nächsten Jahren sehen? Da bin ich sehr gespannt drauf.
Das stimmt, die Giardini waren diesmal etwas, also es gab viele geschlossene Pavillons, nicht nur, also zum Beispiel der französische, der hatte dann einfach eine, man konnte nicht reingehen, aber der hatte so ein Scaffolding, aber man hat natürlich auch so en passant, so die geopolitischen Realitäten mitbekommen, dass viele, also einige Pavillons, zum Beispiel der russische und der venezuelanische Pavillon, geschlossen waren, ebenfalls der israelische Pavillon, der nicht nur geschlossen war, sondern auch mit einem Metallsicherungsring versehen werden musste. Also das war alles gar nicht, also es wurde alles gar nicht kommentiert, aber man hat es halt, ja, das war schon ersichtlich.
Es war auf jeden Fall ersichtlich. Das ist jetzt noch eine andere weitere thematische Hinzufügung oder einen Hinweis für alle Besucherinnen und Besucher. Wenn man so hineinstolpert ins Arsenale und diese ganzen wahnsinnigen 1000 Beiträge, Einzelbeiträge sieht, haltet durch, bis ihr zu den Länderpavillons kommt. Also ein Ding ist ja, also ne, man verwendet auf die Giardini immer so mega viel Zeit und man stolpert natürlich rein und ist dann erstmal in Europa verortet, in Anführungszeichen. Und ich muss für mich sagen, ich fand tatsächlich dieses Jahr die nicht-europäischen Pavillons fast alle spannender, einfach weil im Sinne vom Spiegel vom Diskurs, man da nochmal Sachen entdecken konnte, die man so halt nicht kennt oder so vielleicht auch nicht sieht. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Reminder für uns selbst, für die nächste Biennale vielleicht auch nochmal zu schauen im Vorhinein, welche anderen Länderpavillons sind es und kann man vielleicht mit denen auch Gespräche ausmachen. Ich wollte gestern am Nachmittag nochmal mit jemandem sprechen, aber das ging dann nicht, weil zu viele Leute rumgespielt sind. Also ich muss sagen tatsächlich, dass diese ganz mir fremden Perspektiven für mich gestern zumindest nochmal so ein paar Momente waren, wo ich dachte, wow, okay, cool, das ist jetzt eine spannende Sache, da möchte ich jetzt mehr drüber wissen. Also mehr Inspiration auf jeden Fall als in den Giardini und auch in der Hauptausstellung in den Arsenalen, so als eine Reflexion von gestern.
Ja, ich finde, das ist für mich, oder das denke ich auch jedes Mal, dass der Giardini an sich, der bräuchte auch mehr Upheaval oder da müsste mehr Veränderung auch passieren durch diese, also baulichen Anlagen, die es da gibt und auch das Anrecht. Das
ist so eine starke Setzung.
Also wir haben ja gelesen, dass jetzt Katar sich ein permanenten Pavillon in den Giardini bauen darf, was auch wieder viel über geopolitischen Einfluss wahrscheinlich aussagt. Der wird von Lina Goudmeh gebaut werden, einer libanesischen Architektin auch. Also da bin ich gespannt und das ist ja, ich weiß gar nicht, welcher war der letzte, der da, war das Australien?
Ich glaube, der australische ist der letzte, der gebaut wurde.
Den mag ich ja immer irgendwie sehr, den mag ich immer sehr gerne. Ich finde, das ist auch einfach ein schöner Spot da.
Den kann man dieses Jahr auch sehr empfehlen, als es von First Nation People gemacht. Eine Practice von First Nation People, die den Pavillon bespielt und so eine Gathering-artige Installation gebaut hat, die mit australischem Sand gefüllt ist und der sofort dazu verleitet, die Schuhe auszuziehen und die Zehen in den Sand zu stecken. Also da kann man auf jeden Fall auch gut sitzen und eine Pause machen.
Ja, und ich meine, wir haben eben schon so über die Hierarchien kurz geschrieben. Ich glaube, also das hatten wir schon damals in einem Interview mit Traumnovelle, wann war das? 2018 oder so. Es gibt einfach diese Giardini, diese Länderpavillons, dann gibt es die Pavillons im Arsenale und dann gibt es aber auch einige oder mehrere Länder, die dann wirklich Offspaces in der Stadt anmieten müssen. Und so als Besucher kriegt man das vielleicht immer nicht so mit, aber die unterschiedlichen Teilnehmer haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen, die sie einfach auch von ihren aussendenden Ländern bekommen, um da etwas zu machen.
Ja, und vielleicht können wir da kurz eine Stimme aus dem Libanon hören. Ich habe auch gestern, wie gesagt, da war ich noch mal kurz unterwegs im hinteren Teil der Arsenale, weil nach der Hauptausstellung ich das einfach nicht mehr geschafft habe und konnte mit einem der Kuratoren von The Land Remembers sprechen, dem libanesischen Pavillon auf der Biennale. Das Collective for Architecture Libanon hat sich dazu entschlossen, einen eigenen Pavillon zu stemmen. Der Libanon war bisher nicht vertreten und sie haben eine eigene Finanzierung aufgestellt und haben es tatsächlich geschafft, ihre Position auf der Biennale vertreten zu haben. Und dazu hören wir jetzt kurz eine Stimme.
Hello everyone, so I'm Edouard Saed, one of the co-curators of the Lebanese Pavilion. We're actually Collective for Architecture Lebanon, we're an NGO. And we usually do a lot of cultural projects in Lebanon, books, exhibitions. And this year we're representing Lebanon at the Venice Biennale of Architecture. And we're super happy to be here, very honored to be representing Lebanon also.
We just talked a little bit about the structure and how commissions for the biennial pavilions usually go. Why and how is your project different from that?
First of all, people need to understand that Lebanon is not present at all the Venice Architectural Biennales. This is our third time as a country. And we initiated actually ourselves the project because we were at time at war. And the idea was we went to the ministry and asked them if there was someone representing the country. They said no. And we actually created this whole project. And they did a committee. And then they appointed us as curators. But the downside of it is that we had to get all the money. And of course, I think people know, but the Venice Biennale is a huge international platform and it's a lot of money also for a country. So we had to crowdfund, we got private donations, private funding. And so, that's how we got like the project itself. And we're really happy, but then we have the role of curators, commissioners, workers, cleaners, production manager, safety manager. So it had a lot of responsibility, but we're really, really happy. And I think the public is really resonating with the theme and understanding and feeling like the idea of The Land Remembers, which is the title of the exhibition, is super important for us. And we came to the Biennale with a narrative. We came with a message by saying that Lebanon is resilient and that the land is so important for us as a country.
You also have the topic of ground. In front of us, there is a map and also a lot of stones made out of clay, I guess. So maybe you can say a little bit about this very essential core topics of what you're showing here.
Yeah, sure. So the idea of, people don't see it, but the idea of the exhibition is it's divided into four departments. So what we did is we created a fictional ministry, which we called the Ministry of Land Intelligence. And we've worked with 14 collaborators. There are different collaborators. They're scientists, academics, artists, and we put them together. But the idea is, okay, how do you put them together at work? So we decided to do this cross with four departments. You have the departments of ecocide reports, which documents ecocide. So ecocide is the deliberate destruction of the environment with white phosphorus and also heavy metals from war. So this was really important for us. So it documents it with videos and you can find it on our website. You can see a lot of these pictures also on our website. There's also counter mapping, the Department of Counter Mapping. So we did a lot of maps, which are about shifting the narrative of what is mainstream mapping. And we all know that mapping is a powerful tool and we need to use it also as a narrative for us. Then there's the Department of Endemic Species, where we established a bank seed with an organization called Juzur Lebanon of the different endemic species that we have in Lebanon. So it's about preserving these seeds so we can heal the land from destruction. And then there's the strategic healing. The strategic healing is more text-based because it's a scientific kind of background. It's still theoretical, but we're looking into what we call bioremediation, what scientists call bioremediation. So it's actually using mushrooms, plants, and bacteria to heal the land and to heal the land from destruction. Like you use certain natural elements to actually heal certain chemicals also. So that's kind of the message and that's how you can see and you understand the pavilion that way and these four departments and so.
For everyone visiting here, what would you want people to take away from coming in and seeing what your exposition is like?
First of all, we want to we want to be present. Already our presence as Lebanese is super important for us. We want to show that Lebanon is present in these international platforms, culturally and significantly. And second of all, and that's why we came here, we wanted them to learn something. It's not about only being informative, but also saying that architects need to take a more active role. They need to be more activists in securing the natural environment. And last thing that they can see on our website, but also on the wall here, there's a petition to sign, which is a petition to ban white phosphorus as a munition. So also this is really important because it's also part of the message, saying that as architects, we can do stuff. We're not only here to design, but we also have a more active role in society in general.
Was ich zusätzlich finde, ist vielleicht so eine Seitenbemerkung, aber also du hast es ja eben schon gesagt, es gibt so unterschiedliche Zirkel und auch diese Zirkel der Star-Architekten und Architektinnen, die sind ja weiter da. Also wir haben Rem Koolhaas gesehen, wir haben Norm Foster gesehen und die haben dann aber alle plötzlich so Seitenveranstaltungen in irgendwelchen Palazzi. Ich war auch auf einer für Norman Foster x Porsche. Es war so total, die 90er haben angerufen, aber auch interessant. Keiner hat so richtig verstanden, worum es geht. Am Ende war klar, es ging um so ein Gateway in den Arsenale, was die Foster Foundation gemacht hat, um zu diesen Wasserfahrrädern zu kommen, auf die man dann steigen kann. Die konnte man da auch so versuchen. Und diese Generation, die wird sozusagen natürlich nicht mehr als Kuratoren für ihre Länderpavillons, oder das haben die natürlich alle schon vor, 10, 20 Jahren gemacht. Rem Koolhaas war auch Hauptkurator mal, aber die sind immer noch so da, haben sich da aber so rumherum so eine Außenbühne geschaffen.
Ja, wir haben da gestern drüber geredet, es gab, also parallel findet ja so eine Medienberichterstattung auch auf Instagram statt, ne? Und man kriegt dann immer so, okay, da hier ein Bild von dem und dem, die und die haben geredet. Und ich war schon erstaunt, es gab halt auch so Mail-Panels, die stattgefunden haben, wo man so denkt, so okay, sind wir nicht echt über diese alte weiße Männer, die vor 10 Jahren Biennalen kuratiert haben, sprechen über irgendwas hinweg. Aber es ist schon sehr, sehr erstaunlich, dass die immer noch so einen Platz haben und halt auch so denen so der Raum gegeben wird, das so zu machen. Und gleichzeitig natürlich die dann oft so partnern mit so mega finanzstarken Sponsoren und sich das natürlich dann easy leisten können, an einem der besten Stellen im Arsenale so einen krassen Pavillon hinzuknallen. Also das ist schon, oder auch die Präsenz von so großen Marken, na, wie Rolex hat ja auch diesen riesigen Pavillon, das ist schon sehr erstaunlich, dass das auch so unkommentiert bleibt. Also vielleicht ist es auch so gewöhnlich inzwischen, aber das ist schon auch sehr, ja, weiß nicht, da zuckt schon gar niemand mehr. Wir haben vorher den Schweizer Pavillon übergangen, aber es ist vielleicht jetzt ein ganz guter Moment, nochmal diesen Aspekt in den Raum zu stellen. Wir haben mit Annex gesprochen, die dieses Jahr den Schweizer Pavillon bespielt haben. Ganz tolle Frauen, die sich Zeit genommen haben für ein längeres Gespräch mit uns und die auch nochmal Einblick gegeben haben in die Arbeitsbedingungen und was das eigentlich heißt. Was es eigentlich auch heißt, als Frauenkollektiv zu arbeiten und wie für sie die Erfahrung ist und war in dieser Produktion.
My name is Axel Stiefel. I'm an embedded artist and co-curator of the exhibition.
My name is Amy Perkins. I'm an architect and a member of Annex.
I'm Elena Chiavi. I'm an architect, co-curator and also part of the team Annex.
We are inside the pavilion. Of the pavilion, kind of, not really inside. The project is architecture within architecture in a way. It's a sound installation and it's a process. Can you maybe explain in a few sentences for the listeners who are not here what we are seeing in your pavilion and what your approach was?
I guess the first thing you see are curtains blowing in the wind. We're outside, so it's slightly uncanny. Seems a bit domestic somehow. There's also the pendant lights. There's these ring beams on top of radial walls, and it's intersecting with the Giacometti Pavilion, with the brick walls of Giacometti. And what we're seeing is the pavilion of Lisbeth Sachs, the Kunsthalle that she designed in 1958 for the Swiss exhibition of women's work in Zurich. And it's recreated here in timber and in fabric and in ropes. And it's a kind of translation. It's both material translation, but we've also translated the original lighting system into a sound system, which is where Axel's role comes in. She's been helping us throughout the whole process, documenting and recording and translating the process into a sound installation.
There is also sounds of drilling, some remains of the process of 2 months construction site. But you never quite know if you're inside or outside a space, contained or containing. The lines are blurred a little bit. It's a very liminal zone, and the sound installation is exactly here to uncover the hidden traces, the different layers of a place.
The conversation we had before talking with you was also on a building site, but your building site is very different, I would say. We are seeing a finished product, but at the same time, and I had the honor to have a little tour with Tobias before, from my point of view, the process of the building site itself, like what you did before everything came together, is maybe what makes the project even more interesting. You're a female team, you're exhibiting the work of a female architect, and you have a team with children. So the process of doing this was very different from what others might have done here. Can you maybe give a little insight in what it was like to bring this project here?
I think it was quite a challenge, and also a huge contrast to maybe other construction sites. We were working with local partners, but also very good manufacturers from Swiss industrial companies. And somehow what was very strong with this process is that we were really involved, both physically, but also being in close contact with all these partners and really trying to translate the original pavilion to something that is contemporary, but also through a way of working that is maybe unusual. So we were really, by being in close contact with them, there was also a question of like, how do you work with patterns of hierarchies that are in place today in the field of architecture, and they're very strong. And we were not trying to go into these patterns, we were trying to have another contact and to really try and involve everyone within the preparation of the construction site and then also on site. So we've been here for the past 2 months, really building physically with a larger group of activists from Venice called Ribiennale. And I think this really makes it special because we can also embody really the whole overlay of these two architectures. And it's really something contemporary, I think.
What was this experience like? I mean, you described it now, but what was it like to be here and to really build yourself with doing, as usual, as architects, like 3 things at a time and having a family?
I have to say that we're a big team of women. And I think that's been the only way that it could work, actually, is that there are still structural barriers in place that means that it's not very possible to do everything, to do family and a construction site. And so within the team, we've had to rely quite a lot on one another and the support of one another to get the whole process done, actually.
And maybe I just want to add one aspect also, which I think was quite important in this process of like really being there, is that we also realize that as women we're still very vulnerable in this field of architecture, that most of like the construction site actors are men. So when you come into a dialogue with them, there's also a certain confrontation and new negotiation that has to happen, and it's not so easy. So it was really, I think, a huge challenge, an everyday challenge, but also very beautiful, because in the end, I think some of them also changed their perspective and also recognized why we were here doing this process.
You have this very strong sentence of, wird von der Architektin auf der Baustelle entschieden. This will be decided by the architect on the building site. Can you maybe describe also from the artistic point of view, because I just asked about the process before the installation, and now you froze this moment of time also through the artwork exhibited. What does this sentence mean to you also from the artistic perspective?
I think I remember the discussion on how we picked up on that sentence, which was on a plan of Lisbeth Sachs, and next nearby there is a form that is neither a square nor a round, which is the Sockel, and next to it is kein Loch. The question of what is endgültig, what is final, is very keen, like is very close to a process of art and performative also. And I think the perspective of the artist brings another duration, another continuity, and also thinking of the point of view also of the public as the one that actually continues the work. Even though the installation sound is set, it is the listening and of the viewer or the listener that makes it complete. And since public is a diverse public and has each of them a different experience of it, a different trajectory, and through the collaboration with the architect, we really worked on this Vielfaltigkeit, this layered complex, which is sometimes difficult to summarize. But is very stimmig in the end. It makes sense, or it sits together. And I think this is what the artist brings in focus to represent this care, actually, within a team of different voices.
What was the process of finding the pavilion by Lisbeth Sachs? Did you find the pavilion first and then came the idea, or did you have an idea and then looked at different works of female architects from a period of time like Giacometti's and then chose?
It's part of our practice as Annex that we often look back into the archives and look for exemplary pieces of architecture designed by women that we can draw from or reference. But actually, Katrin and Mimi, the two members of the team that aren't here, they were at the vernissage for the Lisbeth Sachs book, which had amazing array of plans from the archive, from the GTA archive. And that's where they first saw this amazing plan that captured their imaginations, and they kind of kept it in their minds for a long time. And they even used it in another project before, a competition. And then when this came up, we kind of re-remembered it and thought, why don't we have a look at it again? And then it's when we started realizing there were so many synergies between the two architectures, between the program and the size and the way it was situated in a park and the ideas behind the relationship between the architecture and landscape, that we thought, why don't we just try the first simple act of overlaying it? And really that's stayed since the beginning. And it's kind of what you see now in its most simple in most simple sense, is this overlay of two architectures. But what it's done, what I think it's done when you experience the pavilion, is created a completely new space where they meet, which is kind of uncanny and strange, a bit unfamiliar. But then again, because there's two architectures from a very contemporary period, they also feel very natural together somehow.
I just want to add maybe also, I think we came to bring these two architectures together also because we realized that in the context of the Giardini and the Biennale, there was no architecture or national pavilion that was built by a woman. So it also came through this lens, you know, of like trying to figure out what can we bring today in the Giardini. And our main idea was to create a relation also with it, because the Giacometti Pavilion is a beautiful pavilion, but it has a certain aspect of being introverted, and we also wanted to really create a dialogue, a discourse with the context of the Giardini today, of being a no woman's land, and somehow Lisbeth Sachs' proposal of the Kunsthalle is really to create a dialogue with the park and with the exterior and the environment. And that we really felt that was also a very appropriate answer also to bring these two architecture to dance together, to create also a connection with the wider situation and context of the Biennale and the Giardini.
Maybe there is this overlay, there are two architecture, but in the end you're not quite sure. It's something else, and also the relation between the outside and the inside. The first step to actually, you know, argument in favor of this project and concept and the building aspect was to negotiate that we have indeed access to the outside of the pavilion. So everything that is outside of the pavilion is territory of the Biennale, and you need to go through a different process of agreement. And it was important for us that this Lisbeth Sachs indeed just like emerges from the wall. It's weird, but it was necessary that it spreads out, because her idea was to bring the park inside. So considering from the point of view of a Kunsthalle is a place, a hall that exhibits art, and some of the spaces are painting rooms showing nature, but here the nature in her concept is inside and brings you as a viewer outside back to the park.
One short question, was there somehow problems, or did you have to deal with like Urheberrechtschaft, like creative licenses? Did you have to go through a process like rebuilding or building it here?
We spoke to the surviving nieces of Lisbeth Sachs and asked them about whether they would give us permission to reuse the designs of the pavilion, which they were ecstatic about. They're coming tomorrow to the opening. And we also worked very closely then with the archives, the GTA archives, with all the material in there. But no, we didn't face any issues with, I mean, it's also a homage to her work. And of course, in the translation, you always add yourself, because there's no way of translating something without adding yourself into it. But really, it's a kind of an homage to her, to our architecture, really. It's her design.
You said this before, no, it's somewhat of a uncanny valley, because you're not, I mean, the walls are made from wood. I think they were concrete, right? So it's like, you're not sure, like, what it exactly is. And like, also, I'm just not wearing glasses right now, so it's like the blurriness is even better. And also, like, there are some really fantastic details, and as you described, this quirky detail of like the pavilion coming outside to the building. I also like the joyfulness, and we're just hearing also like very joyful sounds here that you included in the project. What we're doing also within the interview series is looking at the bigger picture. You're bringing a very feminist, progressive, how is it to work as a female architect in the field perspective to the Biennale, while at the top of the Biennale we see a change, no, from the Meloni government. We see a lot of change all over the world. What is your take on the world changing and you bringing such a project to the Biennale? Is it the last round of where we see progressive projects like this?
I don't know what's the plan of these governments. I think they need progressive, otherwise they would stagnate. So the question is how you can use that force and not be strong in being even more affirmative of what the vision or the direction in which it needs to move forward.
I think what we can say is also to come back to Annex and the practice we have. We really started from something very small. It was a small summer season interventions for the 50th birthday of the suffrage of women's rights in Switzerland a few years ago. And somehow to have the possibility to be here today is also really, you know, you start from small and you work together and you make something possible. And I think in relation to what happens in the world right now and these political changes, I think in history anyway, there were always waves. But I think that people who stayed and did very hands-on work always made it. And it's not about like doing big changes, but it's being constant and really like practicing. I think this is the most important.
I guess coming back to the title, about this idea of deciding on site. Ellen talked a bit about the practice of annex, and I think it's still developing because we've not been working together for so long, but the way that we've worked so far has been to do a lot of things which require a lot of labor, are not efficient. And deciding things on site's part of that, because you kind of have to hold the risk and the uncertainties until a later date and like stick with them, stick your nerve with them, and then make these decisions together on site. And it's a negotiation, and you've got to kind of think about when the right time to really make the decision is. And it's a process that requires a lot of labor and a lot of listening and a lot of negotiation and a lot of time. And I think that's also a political action as well, to practice architecture in that way, that you don't kind of always look for savings and ways to cut things and make things more efficient. And I think that's also maybe a way that we can respond to this idea of a kind of more technological solutions to things, which are maybe being pushed from a kind of a more right-wing government often. ways to kind of cut and, you know, make arts more efficient, make funding more efficient, that actually to continue to practice culture or art or architecture in that kind of way that requires a lot of labor is also a kind of political action.
I think the comment that you made is very beautiful, and I think it's also some sort of an underreported aspect of this biennials. I was involved with one of the pavilions like 4 years ago, and I am very much aware of like that a lot of the process is also fighting. Now fighting for an idea, fighting for who is going to do it, who is executed, super stressful. And that's something that's hardly ever talked about. Also the fight about you're bringing in your idea, maybe through a competition, maybe because you're selected, whatever. And then you still need to go through this process together with a large institution, because of course the pavilions are representations for countries. And we will have the pleasure to also talk with Charlotte Malte-Abart, who was part of your selection committee. So maybe you can also say a little bit about how this fight or like this negotiation together with Pro Helvetia went for you, and yeah, how the process was to bring this project here.
I ask one question and then you can jump in. I think one of the trigger moment after like winning the competition was first question from Pro Helvetia: are you sure you want to build? And I let the other answer.
Which in the whole process, they have been very supportive of. Once we convinced them that we, yes, really wanted to build this pavilion, all of it in real, they've been, I think, actually a very supportive partner along the whole journey. I mean, it's a very, very condensed time that you have to do this in, which obviously leads to a lot of stress. And can bring up unnecessary conflicts maybe between lots of different parts of the team. But I think actually overall, maybe we need a few weeks to reflect on it, but overall I think it's been actually a very good process, a good collaboration with all the partners.
Another aspect that I find very interesting is that the fact that there is a collective that is being selected reflects the collectiveness also of an institution. Somehow there is a mirroring effect, and it's very interesting right now to be looking at how organizations are made and how their interactions actually is a potential for change. So that would be another chapter to look on the whole process, on how these interactions influence each other.
So maybe you can check in after your reflection phase again. Yes. I would like to end, besides Katharina has a question, the little interview we did here with the question of what you want the visitors to take away from your pavilion.
I think to experience architecture through listening would be great. if they could take this with them. Yeah, and questioning like what makes a space also. And if Lisbeth Sachs, as a role model, the way it worked for Annex, could also, like, they could take her with them and with her sentence of saying also the architect's role is a Brücke schlagen, is a bridging, building bridges. So I think that's a good thing to take with them.
For me, the best thing for the visitor to take away would be an excitement at discovering a new architect they didn't know before, or a new architecture they'd never seen before, and actually getting to see it as a space, not just see it as a plan or as a model, but really experience it, and then maybe go away and have a look at the book and rediscover this fantastic architect.
Okay, also tatsächlich hat mir der Pavillon total gut gefallen. Ich mochte auch den Titel, die endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Das ist eben, das haben Sie auch vorhin gesagt, das haben Sie auf einem Plan von Lisbeth Sachs gefunden, diesen Satz. Also wir haben uns natürlich in denen auch ein bisschen, also das ist so unsere Generation, die dürfen da jetzt einen, oder die haben den Pavillon kuratiert, auch so als Team. Tatsächlich hat mir auch der Raum extrem gut gefallen. Also wir saßen ja so eine längere Zeit in diesem offenen Hof, der durch diese wallenden Vorhänge also nochmal so gefasst wurde auf diesen Stühlen. Und es war wirklich so ein Moment, wo ich, dann kamen noch so ein paar Leute dabei, wir haben gequatscht und das hat für mich total gut funktioniert. Und ich finde auch erstmal diese Idee, dass man einfach so eine Hülle einzieht in den bestehenden Giacometti-Pavillon von einer alternativen Realität oder eine alternative Realität imaginiert oder so. Das fand ich total schön, habe aber da auch wieder von einigen gehört, dass sie nicht ganz überzeugt waren. Aber ich glaube, es gibt einfach keinen Pavillon, der alle besticht. Ich mochte das. Auch so diese kleinen Unschärfen, die sie so eingeführt haben. Also der Pavillon von Lisbeth Sachs hat natürlich eigentlich so Betonelemente und dann haben sie das mit so Massivholzplatten ersetzt, die sie aber dann so gegraut haben, so dass man immer so ganz, war das jetzt so oder ist das eine Interpretation? Das hat mir gefallen.
Ja, ich fand den auch toll. Man kann da auch gut abhängen. Das sind auch sowieso immer die beliebtesten Pavillons, wo es gute Sitzgelegenheiten gibt und wo man sich mal kurz ausruhen kann vom ganzen Durchgehen. Ja, es hat denn, nachdem der Pavillon davor oder der Pavillon auf der Architekturbiennale davor, da haben sie ja eine Wand rausgenommen, ne, die Neighbors in Richtung Venezuela. Und das ist dieses Mal schon wieder eine ganz andere Variante. Also ich mag auch sehr gerne, wenn man wirklich so, ja, die Überraschung hat, dass es diesmal nochmal ganz was anderes ist. Also wenn so der Raum einen so überrascht. Und das haben sie für mich auf jeden Fall auch geschafft mit dem Pavillon. Und natürlich ist auch interessant, also wir haben vorhin schon geredet über die Infrastruktur des Biennale-Machens. Zur Infrastruktur gehört genau wie, was wir ganz zu Anfang besprochen hatten, die Auswahl des Kurators, gehört auch die Auswahl der einzelnen Kuratierenden der Länderpavillons dazu. Und in dem Sinne haben wir auch noch mal kurz mit Charlotte Malte-Abad gesprochen dieses Jahr, die Teil der Auswahljury war für Pro Helvetia, die den Schweizer Pavillon ausgewählt haben. Und Charlottes Stimme hören wir jetzt, und zwar nicht nur zur Auswahl des Pavillons, sondern auch insgesamt zum Thema Kuration der Biennale.
We are sitting behind the German Pavilion. That's always the best space to record each year. I'm sitting next to Charlotte Malte-Abad. Hi, Charlotte. How are you?
Hi, I'm well. Thank you.
So we will record a little bit about the selection process in Switzerland. And I would like to start with a question, like, why did you decide to go for the proposal that we saw just right now and visited right now? How did you come up with the decision, and what was the reason to pick the Swiss team that exhibited today?
So the process was already so far that there were only three teams left, and then in the decision process, it emerged very clearly that that project had perhaps the most, let's say, political positioning. And there, I think that the real credit goes to the people who put the jury together, because by choosing, you know, someone like me or Thorsten Lange, who are long-term militant for, you know, equality, equity, then of course the a project that would center the work of a obscured female architect became the most obvious choice for us. So I think that in the end, when you pick a project, your own agenda comes to the front, right? So in that case, for me, it was very clear that one of my long-standing agenda is the position of women and minorities in the architecture, and in that sense it was an obvious choice.
How is the selection process usually? You said you come in when there you came in when there were only three applicants left. How is the system set up in the Swiss environment and together with Pro Helvetia?
So Pro Helvetia has been experimenting with the way that they pick the project for the pavilions. They initiated a shift around 2018, if I'm not mistaken, which was to basically make an open call and look at whatever comes out and decide. And I think through the years they've decided to go back to something that was more curated, or like appoint people in a more selected manner. So they decided to, through a first jury who would appoint the second jury and would select teams and invite the teams to bring project, kind of basically reverted that open selection format that they had had in the past. I'm not necessarily supportive of that. I think that open competitions bring nevertheless really interesting project to the front. So yeah, I guess that would be a conversation to have with Pro Helvetia and how they decide to do that. But in that case, we already had basically selections done for us and teams that had put project together per invitation, basically. And then we had that choice to basically, you know, accommodate somehow. Yeah,
we are discussing this process of political choice that usually lies in, at least when it comes to the pavilions, in the hand of the political stakeholders, also with other pavilions. But it's not only the pavilions that are, yeah, having a political frame, it's also the larger exhibition. Last or 2 years ago, with the exhibition of Leslie Loco, we also had some interviews with young black students who were very relieved that we had this kind of like progressive turn. Now the direction of the overall biennial is rather turning a different direction. How is your perspective on the overall direction of the Biennale? How do you look at the current exhibition, and what can we maybe expect for the next exhibition coming up?
You know, I think that exhibitions and biennales are in a way a kind of a snapshot of the discourse at the time. So they will display what, if they're good and if they're kind of doing their job, they display a certain discourse, right? So this is what happened. This is also what happened with the previous biennale, which did, you know, political heavy lifting of really bringing to the fore minorities, women, and did a spectacular job at that. And then what you see today is a kind of potentially step towards technology as problem solving, which is also to my let's say in my opinion dangerous, I think. So I'm actually worried from what I saw of the exhibition. I think I come out with a sense of dread, in fact, even though it's not really about criticizing my colleagues or the exhibits. I think that there is a kind of reliance on technology or let's say techno optimism that comes out of that show that I think is a bit worrying. What I think is interesting is that that means that the exhibition in the Swiss Pavilion, and to make a bit of a joke, you know, we always say that Switzerland is always a bit late to the party. But what that means is that somehow that pavilion is now somehow almost like, I don't know, like the equivalent of a Pussy Riot kind of pavilion that is, you know, foregrounding the work of women, craftsmanship, labor, at a times where, you know, we have Boston Robotics exhibiting killer dogs in the Arsenale. So I, for the first time, or like maybe for a kind of a moment, you have Switzerland almost like the most politically positioned pavilion in the Giardini or in the whole show, which is not necessarily something that was intended. So I find this really interesting. It also sadly speaks to the fact that the discourse has shifted and the landscape has shifted incredibly fast, right? So within this year, we're seeing basically a kind of incredible worrying rays of fascism and, you know, backlash on political voices, on people who speak about, you know, what's going on in Palestine or women rights, trans rights and all that. So it's very good that the Swiss Pavilion is what it is. And I'm very happy that this is what we could contribute. And I hope that that kind of counterbalancing is useful for the discourse as we go further.
I also asked what your maybe dream of, or like hint for the next Biennale would be. When listening to the press conference of this Biennale before the opening, I think it's always like 2 or 3 months before the exhibition opens, I was also quite surprised that there was this statement of acceptance of the downturn, the acceptance of climate crisis, the acceptance of the status quo of the world, in a sense also accepting the political realities without attacking the root problems. And I was wondering, and this is also why I asked about your, I don't know, wish maybe also for the next biennial. What do you think in terms of like root problems? Is this, as you also said, no, it's always this moment of reflecting the discourse. Is architecture as a practice, again, stepping back from dealing with root causes? Do we now only deal with the emergencies that are bubbling up, let's say?
I mean, it's a bit of a difficult question because, of course, you know, who knows? And, you know, the rapidity of the shift in discourse is really a testimony to that, right? So my sense would be, I mean, my wish, you ask for my wish, right? So my wish would be that there would be basically a kind of a building up of resistance where somehow all the skills that architects have and like also the kind of cultural positioning would be about organizing and finding ways to stay on, you know, the path that we were about to take, which is the kind of awareness of the footprint that we have as an industry, the ways that we can actually mitigate that, also thinking about questions of equity, housing access, all of that, which I think is something that had moved discursively, at least to the front. So I wish for a kind of sort of continuity, and if necessary, a kind of, you know, entering into resistance where through organization and practice we can keep on that work. But on the other hand, you know, the profession is somehow still so bound and so attached to economic mechanism that there is a risk that it just kind of goes with the flow. I don't think that's a given, though, because, and especially in biennales, I think that there has been kind of a tradition also of using it as a platform and foregrounding topics and things like that. So that will depend on who is appointed as next curator, of course. That will also depend on who's appointed as curator of next pavilions, you know. So there are decisions that will matter and will influence how the next biennale will look like, of course. But generally, my wish would be a more radical Biennale of sorts?
We will see, because we will be back in 2 years. And I hope also for all the other pavilions that we're going to see also very good selections for the pavilions, as you pointed out. Charlotte, thank you very much for this short conversation and your opinion and take on the current and maybe the next Biennale. Thank you so much.
Also ich glaube, was ich nach dem Gespräch mit Charlotte auch nochmal mitgenommen habe, beziehungsweise ich habe gestern oder vorgestern auf einer Party auch nochmal mit jemandem länger drüber geredet, was ist jetzt das Takeaway aus dieser Biennale oder was nimmt man so mit, was ist der Eindruck, den man so mit nach Hause trägt. Und eins der Dinge, die am stärksten bei mir hängen geblieben sind, oder ich hatte das Gefühl und habe das Gefühl, dass man dieses Jahr besonders stark merkt, dass Kuration immer so ein Frieren von Diskursmomenten ist. Weil dadurch, dass die Biennale auch so riesengroß ist, heißt natürlich kuratieren, man legt 1,5 Jahre vorher oder 2 Jahre vorher teilweise Themen fest und Schwerpunkte fest und zeigt die dann. Und ich bin schon aus vielen Sachen so rausgegangen und dachte mir so, naja, aber ist das denn überhaupt relevant, so in der Welt, in der wir gerade sind, ne? Also diese erdrutschartigen Veränderungen, dieses deutsche Wort Zeitenwende, habe ich auch immer mal wieder so eingeworfen in die Debatte, weil einfach dadurch, dass politisch sich so krasse Veränderungen in den USA und so weiter getan haben, ist mir schon auch dieses Thema, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, ne, muss man nicht eigentlich an den Root Causes arbeiten, als einfach nur sich um Krisenkontrolle zu kümmern, schon eine sehr drängende Frage. Und ich hatte schon an einigen Ecken so das Gefühl, die Ausstellung kommt, irgendwie ist einfach schon jetzt nicht mehr zeitgemäß.
Also das ist ja, damit würdest du ja sagen, also Carlo Ratti hat ja selbst seine Ausstellung so beschrieben, dass man mitbekommen soll oder darüber nachdenken soll, what awaits us on the other side of the hill. Also dass es eigentlich ja nur um die Zukunft geht. Das heißt, es hat sich für dich nicht eingelöst.
Ja, also es hat sich schon eingelöst, aber ich finde halt den Ansatz naiv zu sagen, es gibt auf jeden Fall 1000 Lösungen. Ja, natürlich gibt es die, aber also stehen wir oder fragen wir uns überhaupt das richtige, also sehen wir das richtige Problem, an dem wir arbeiten müssen?
Es ist ja so, oder das wird ja, wir haben ja nicht die Institutionen und wir haben gerade nicht die Prozesse, dass man sozusagen an diesen Root Causes transnational arbeiten kann. Also wie, und es sieht auch nicht so aus, als könnten die gerade in der aktuellen Lage entwickelt und eingesetzt werden. Also was machen wir, wenn es gar nichts gibt, was diese Root Causes im Ansatz gerade oder...
Also für mich ist das Problem die politische Aufgabe, weil das heißt ja auch, dass man quasi das, was du beschreibst, ne, dieser Verlust von Vertrauen in Institutionen, heißt in der Logik von Carlo Ratti, dass man dem zustimmt und dann sagt, okay, wir vertrauen Institutionen nicht mehr, wir machen dann einfach nur noch eigene Lösungen. Und ich glaube, diese komplette, das komplette Detachment von man arbeitet oder man hinterfragt Institutionen kritisch und versucht, sie besser zu machen, ist schwierig. Gerade wenn wir dann Entwicklungen wie Doge oder was auch immer in den USA sehen, ne? Weil das ist halt irgendwie, also ich habe das Gefühl, es ist komplette Selbstaufgabe mit dieser, okay, wir machen dann einfach ein paar Roboter und die retten uns. I don't know.
Ja, vielleicht ist auch diese Sache mit diesem, wir haben die Vertrauen in unsere Institutionen verloren. Eigentlich ist das, glaube ich, ist es auch ein bisschen Quatsch, das immer so zu sagen. Was ja eigentlich passiert ist, ist, dass diese Nachkriegsordnung und ihre politischen Institutionen, die sie sich geschaffen hat, einfach zum am Ende des Zykluses ist. Und deswegen sind die Institutionen auch nicht mehr voll funktionsfähig.
Und aber dann gerade solche Strukturen wie, oder die Bespielung der Schweizer beispielsweise, ne, dann zu sagen, okay, es geht um Kollaboration, es geht um die Baustelle, es geht um den Prozess, es geht darum, Sichtbarkeit herzustellen, es geht darum, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ja, da gab es keine Sichtbarkeit für, aber wir machen das jetzt und wir streiten uns darum und wir schauen jetzt, wie das gemeinsam geht. Da finde ich den Approach dann stärker, als zu sagen, okay, es gibt dann jetzt einfach nur die 15 Techno-Fixes, mit denen wir das jetzt machen. Also ich glaube, es für mich ist bestärkender zu sagen, okay, es muss einen produktiven Streit und einen Aushandlungsprozess zu geben, als einfach nur zu sagen, hier gibt es 15 beliebige Lösungen für ein Problem. Und natürlich ist es wie immer nicht das eine oder das andere, sondern es braucht natürlich beides. Es braucht die Forschung, es braucht Innovation, es braucht das Gebaute. Aber ich glaube, man sollte nicht drauf vergessen, dass es halt schon um Labor geht, um Arbeit, um Zusammenarbeit, um Dinge voranzutreiben und vielleicht eben neue Infrastrukturen und Institutionen zu bauen. Und das, also dieser kollaborative Moment, eine Zitat, kurze Unterhaltung im Arsenale, wo sind denn eigentlich die ganzen Leute, die das machen sollen, fand ich auch eine gute Perspektive so, weil von denen im Vergleich auch zur Leslie-Loco-Ausstellung hat man kaum etwas gesehen. Wenn dann wieder nur in den Länderpavillons, zumindest so mein Eindruck.
Vielleicht sagen wir auch noch mal kurz was zu dem Ort, wo das hier alles stattfindet. Das fand ich auch letztes Mal war es, bei der letzten Ausgabe war es so, dass es ein bisschen, dass es auch ein bisschen mehr darum ging, was man eigentlich der Stadt oder so oder den Leuten hier auch antut, wenn hier, es gibt ja nicht nur die Architekturbiennale, sondern auch immer nochmal die Kunstbiennale, die immer noch viel größer ist, immer 6 Monate geht, zusammen mit all den anderen Touristen, immer in diese Stadt einfällt. Und vielleicht ist es auch Projektion, aber ich hatte das Gefühl, also wir mussten diesmal ja auch nochmal so spezielle QR-Codes ausfüllen, dass wir dann, wo man dann nochmal Taxes zahlt, wenn man zum Beispiel Tagestourist ist, aber dass so die, also auch in den ganzen Cafés und so, dass die Leute, die da arbeiten, waren alle nicht so begeistert davon, dass man da war, hatte ich das Gefühl. Und das, finde ich, wurde diesmal gar nicht bearbeitet. Und das gehört ja auch mit dazu, also das sehen wir ja überall in Mallorca, Teneriffa, so dass so die Leute, die dort leben, gegen diese ganzen progressiven, kritischen Leute, die dann dahin reisen für irgendwelche Ausstellungen oder so, dass sie eigentlich total die Schnauze voll haben und dass man selber immer in diesem Pendelspiel ist, dass man kritisiert und auf Strukturen hinweist, die nicht funktionieren, die man im gleichen Moment selbst aufrechterhält und reproduziert, ja.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächste Biennale aussehen wird und ich bin auch sehr gespannt, was ihr, wenn ihr gerade zuhört und vielleicht auch bald auf der Biennale seid, darüber denkt. Also lasst uns auch gerne wissen, wie ihr diese lange Special Episode fandet oder findet und sagt uns auch gerne Bescheid in den Kommentaren, auf Spotify oder auch auf Instagram, wie und was euch am besten auf der Biennale gefallen hat. Und damit machen wir Schluss, Katharina, würde ich sagen. Sagst du noch ein Schlusswort oder machen wir einfach Ciao, Kakao?
Ciao, Kakao.
Nee. Wir gehen jetzt noch auf einen Spritz und dann geht's wieder ab nach Hause, würde ich sagen.
Bis bald.
Bis bald. Tschüssi.
Tschüss.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts. Und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!